Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
Oh, ist das lecker.
Küchenfunk.
Herzlich willkommen zur 138. Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und heute müsst ihr mit mir alleine Vorlieb nehmen, denn der Martin ist noch knapp im Urlaub und deswegen haben wir jetzt auch wieder 2 Tage Verspätung in unserer aktuellen 2-Wochen-Turnus. Ich bin vor einer Woche bei Max Esser gewesen, den kennt ihr noch aus Folge 131, das ist ein Metzger. Und wir haben uns vor, ich weiß nicht, das müsste 4 Monate her sein. Das war noch vor der Luma-Delikatessen-Folge, sind wir bei ihm durch die Metzgerei gegangen und er hat jetzt wieder zu einem Treffen eingeladen. Dieses Treffen ging jetzt rein einmal um seine Metzgerei. Er hat einen neuen Reifeschrank, Schrank ist ein wenig untertrieben. Es geht um eine Reifekammer für sein Fleisch. Da hat er eine neue installiert, nicht mehr bei sich in der Metzgerei, sondern in dem Edeka-Markt seines Bruders, wo er auch die Fleischerei betreibt. Und diese Reifekammer ist gläsern, das heißt, der Kunde kann von außen in diese Reifekammer ständig reinschauen und sich das Fleisch begutachten, im Vorfeld aussuchen und auch dann für den Verzehr zu Hause einkaufen. Und das wollte er uns einmal zeigen. Wir haben beim letzten Mal ja schon seine alte Reifekammer gesehen, das im Grunde ein einfaches Kühlhaus war, was jetzt nicht so spannend zum Gucken war, außerhalb der Menge an Fleisch, die da drin lag. Das Schöne war halt jetzt, dass es auch sehr stylisch noch zusätzlich war. Die ganze Rückwand ist voll mit Salzplatten und von draußen hat man halt einen wunderschönen Einblick auf diese gereiften Cuts. Das ist jetzt ganz, ganz neu eingerichtet gewesen. Ich glaube, wir waren 2 oder 3 Tage, nachdem das in Betrieb genommen worden ist, erst in dieser Kammer drin. War aber schon sehr gut mit vorgereiftem Fleisch gefüllt. Und ja, da muss ich jetzt so langsam mal dran tasten, weil jede Kammer funktioniert halt anders. Das erzählt er gleich sehr schön. Es wird die ein oder andere Redundanz geben in der Story, die er erzählen wird, weil, wie gesagt, wir waren ja vor 4 Monaten schon mal mit ihm dort und sind auch durch die Metzgerei gelaufen. Wobei ich fand, obwohl wir eigentlich den gleichen Weg durch die Metzgerei gelaufen sind, gab es wenig Überschneidungen zu dem, was er damals erzählt hat. Ich habe ein paar Sachen einfach weggelassen, wie das Räuchern. Da haben wir beim letzten Mal ja sehr intensiv zugehört. Es gibt aber diesmal einen neuen Cutter. Da wurden dann auch noch ein paar Fachfragen rund um das Gerät geklärt, was jetzt auch gerade für den Heimgebrauch interessant war, wie man zum Beispiel feine Bratwurst macht oder auch Leberkäse mal zu Hause mit seinem kleinen Fleischwolf herstellen kann. Ja, so das war eigentlich das, warum ich musste das ganze Material sichten und ich habe leider Teile auch nicht aufgenommen, die ich wahnsinnig spannend fand. Ich kann das jetzt hier nur so mündlich nochmal zusammenfassen. Dabei ging es um den Nitritpökelsalz. Da hat der Thomas, der Fleischbotschafter, eine gute Frage gestellt, wie das damit halt aussieht, weil Ernährungswissenschaftler, der ein oder andere, gerade ja auch, wenn es um den geliebten Bacon geht, wenn man das danach erhitzt, ist das gesundheitsschädlich, ist das krebserregend oder nicht? Ich habe bisher wirklich nur immer mit diesen Schlagzeilen, die auf mich eingeprasselt sind, dass es halt schädlich ist. Ich habe mich nie damit beschäftigt oder hinterfragt, ob es vielleicht das nicht wäre. Max hat das eigentlich sehr schön erklärt. Leider, wie gesagt, habe ich da das Mikrofon nicht parat gehabt. Es ist halt so, dass dieses Nitritpökelsalz mit den Enzym im Fleisch reagiert und es passiert eine Umrötung. Also bei allem, was dann produziert wird an Würsten, man sieht, also es ist wirklich ein optisches Merkmal auch bei dieser Wurst, wo dieses Nitritpökelsalz mit anderen Stoffen in der Wurst halt reagiert und dadurch passiert die Umrötung und diese Umrötung, wenn die vollzogen ist, dann ist halt nichts Schädliches mehr drin. Das heißt, auch nach Erhitzen, man erhitzt nicht Nitritpökelsalz und wird dann davon krank, sondern einfach, wenn dieser Prozess sauber abgeschlossen ist und der überwacht wird, ist das eigentlich kein Thema mehr. Also ich lasse mich da gerne auch nochmal von euch belehren. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben. Also diese Passage hätte ich so gerne aufgenommen. Ich habe die ganze Zeit laufen lassen und dachte, oh, du musst jetzt auch mal ein paar Cuts machen und du musst gucken, dass du das hier nachher noch irgendwie gesichtet bekommst. Ja, leider habe ich da an der falschen Stelle gespart. Es tut mir leid. Ja, so war das dann mit dem Besuch in der Metzgerei und danach geht es noch in Edeka. Ich werde das nochmal gleich kurz einleiten. Ansonsten ist bei mir auch eigentlich viel passiert. Ihr könnt das ja bei mir im Instagram ganz gut sehen. Ich habe jetzt ein bisschen experimentiert mit Instagram Stories, wo man einfach mal kleine Einblicke in das bekommt, was ich so in der Küche mache oder wenn man die schönen Bilder sieht, ein bisschen Story dahinter, wie kommt es zu den Bildern oder vielleicht auch einfach mehr Close-ups noch zu dem einzelnen Gericht. Diese Stories, ich glaube, das ist jetzt seit 3 Wochen, ich glaube, in Frankreich habe ich damit nur einfach mal angefangen, weil ich gesehen habe, ja, da kommt ja schon, da ist ja Interesse bei den Leuten auch da. Ich habe mich immer daran gestört, dass diese Videos einfach viel zu schlecht produziert sind. Und einfach keinen, also ich produziere eigentlich gerne was, was irgendwo Dauer hat, was man sich gerne anschaut. Und diese Videos haben sowas, finde ich, voyeuristisches. Man guckt das, es ist in einem Klick vorbei, am nächsten Tag ist es überhaupt nicht mehr existent. Ich habe mich gefragt, wie viel Wert das hat. Aber ich glaube, dass an der Stelle einfach nur die Aktualität und ja, das für den Moment ist es vielleicht interessant, hat aber einfach keinen Wert für Dauer. Und vielleicht ist es für den einen oder anderen von euch mal interessant, da mal reinzugucken. Da waren, wie gesagt, sind da, ich würde nicht täglich sagen, aber immer wieder auch mal witzige Geschichten aus meinem Küchenalltag, sei es in der Agentur oder zu Hause. Genau. Ich hatte, bevor wir jetzt wirklich einsteigen in das Interview mit Max oder den Monolog mit Zwischenfragen von ganz aufgeregten Bloggern, wollte ich euch noch erzählen, ein Freund von mir ist auch Koch und der hatte eine Fortbildungsreihe besucht bei der IHK und zwar bei dem, Heiko Antoniewicz. Der macht auch zum Beispiel bei der AEG Taste Academy Seminare und ja, er ist halt Koch und wollte einfach mal auch ein paar Sachen nochmal ausprobieren, die er in den Kochkursen gelernt hat. Und da hat er sich genau an den richtigen gewandt, weil ich bin ja auch immer sehr fasziniert von neuen Sachen im Bereich Kochen. Und da halt auch, ja, mit Mittelchen was auszuprobieren. Er hat halt in diesem Kochkurs auch mit Xanthan gearbeitet und mit Lecithin-Geschichten für Schäume und den ganzen Quatsch. Und deswegen, wie gesagt, war ich ganz heiß drauf, was er da so mitbringt. Wir haben 4 Gänge vom nachgekocht. Ein sehr spannender Gang, also für mich eigentlich auch der Hammer des Abends. Es war eine frische gebratene Entenleber auf Nougat. Und dieses Nougat war mit Salzflakes gemischt worden. Und weil die sich nicht auflösen, kriegen die halt einen wunderschönen Taste, kriegt man dann in diesen Nougat rein. Und dazu gab es dann geröstete Haselnüsse. Ich weiß auch nicht, das hat er auch in irgendeinem Feinkosthandel bestellt, so ein Glas mit gerösteten Haselnüssen. Und ich muss sagen, ich habe noch nie so Haselnüsse gegessen. Ich weiß nicht, was das Glas gekostet hat, aber ich habe die Nüsse in den Mund genommen, draufgebissen und hatte einfach nur diesen schmelzigen Nutella-Geschmack im Mund, aber so positiv und nicht mit Reue, dass man so, boah, das ist aber ein fieses Produkt, das darf man doch eigentlich nicht essen. Und diese Nüsse waren einfach von der Aromatik, von der Zartheit her, so, als ob man jetzt ein crunchiges Nutella hätte. Und die wurden gehackt und da drüber geträufelt und dazu gab es noch so ein kleines gekochtes Karamell aus einem Cabernet Sauvignon Balsamico, also so ein kräftiger Rotwein, wovon die dann Aceto Balsamico gemacht haben und der wurde halt nochmal karamellisiert. Und dieser Gang war einfach atemberaubend. Also Nougat und Leber, also ich habe das schon öfters schon mal gehört und ich glaube, ich habe sowas auch schon mal gegessen, aber in der Kombination war das einfach unglaublich gut. Also natürlich in der Reihe, ich weiß, es ist nicht jedermanns Sache, aber wir haben auch noch zwei Dinge gemacht, die so ein bisschen einfacher umzusetzen sind. Das war einmal eine Jakobsmuschel mit, ich muss nachlesen, Jakobsmuschel, Grapefruit und Kardamom. Da wurde halt so ein bisschen experimentiert mit einem Schaum von der Grapefruit. Da war ein Salat aus Grapefruit und Möhre und eine Milch, die mit Kardamom aromatisiert worden ist. Sehr fein. Was mich dann noch mehr geflasht hat, das war ein zweiter Fischgang, das waren Gambas oder Scampis, größere Scampis in einer Pfanne angebraten mit Olivenöl. Das war ein Limonen-Olivenöl mit Marzipan und Knoblauch. Und dazu gab es einen gesäuerten Essig. Da hat man einfach einen schönen Honig genommen, einen guten Essig und dann 1:1 gemischt. Und das wurde dann nochmal auf diese Scampis geträufelt. Und das war eine Aromenbombe. Ich habe Scampi so noch nie gegessen. Das war auch Marzipan und Knoblauch hat sich wundervoll ergänzt. Diese nussig, mandelige Knoblauch, süße, auch dann, also totales, tolles Aromenspiel. Das war der einfachste Gang an dem Abend. Da war auch kein Mittelchen dran, kein Pülverchen. Eigentlich genau wie auch an der Leber. Und das waren wirklich grandiose Gänge. Zum Nachtisch gab es einen. Da war dann auch wieder irgendein Mittelchen vonnöten. Ich weiß nicht, ob es Xanthan war. Eine Bananenweizen als Dessert. Wo dann aus diesem Bananen wurde eine festere Masse gekocht, die dann kalt gestellt worden ist. Und da drauf kam ein Schaum aus Weizenbier. Aber da fand ich, wie gesagt, diese Experimente mit diesen Pülverchen sind wirklich nicht so meins gewesen. Aber wer das mal sehen möchte, kann gerne bei mir auf dem Instagram nochmal vorbeischauen. Da sind die ganzen Fotos dazu drauf. Ja, und dann würde ich schon sagen, ich will jetzt auch gar nicht länger euch aufhalten und hier noch große Laberei machen. Wir geben jetzt einfach mal an den Max weiter. Und ich werde zwischendrin nochmal kurz einklinken und sagen, wenn es jetzt in den Edeka-Markt geht, weil er hat nicht nur in der Metzgerei gesprochen, sondern nachher in dem Edeka auch. Da ging es nicht nur dann um die Reifekammer und seine ganze Metzgerei, die da passiert, sondern auch um das Konzept, wie der Edeka geführt wird. Ich habe das jetzt mal drin gelassen. Das sind, glaube ich, auch nur 10 Minuten. Ich fand es aber sehr spannend, weil der Ansatz, den der Max da anspricht, finde ich sehr wichtig, dass da jemand sich Gedanken drüber macht. Es ging nämlich darum, dass Menschen einfach verlernt haben, in viele Geschäfte oder in Fachgeschäfte zu gehen, sondern einfach in den Supermärkten alles bekommen, aber dann auch irgendwo verlernen, zum Fachhandel zu gehen oder auch im Supermarkt die Produkte zu kaufen, die man im Fachhandel bekommt. Einfach ein Auge dafür zu kriegen und die Leute heranzuführen und nicht den Leuten zu predigen, ihr müsst in den Fachhandel gehen und sie dann mit diesen Aussagen alleine lassen. Man hat das ja jetzt gesagt und wundert sich dann, dass keiner in den Fachhandel geht, sondern dass an der Stelle die Leute an die Hand genommen werden. Die kriegen Produkte vorgesetzt von gut und günstig bis Fachhandel und der Kunde kann dann selber entscheiden, was er haben möchte und kann einfach sich auch mal an das eine oder andere Produkt ranprobieren. Wie gesagt, erzählt er wirklich sehr schön. Ich werde euch nochmal kurz einen Hinweis geben, wenn wir da ankommen und dann habe ich noch eine ganz, ganz große Bitte. Da würde ich euch echt bitten, ganz ans Ende nochmal zu spulen, falls ihr das nicht durchsteht, das Interview. Aber ich wollte es jetzt nicht an den Anfang packen, was ich noch zu sagen habe. Deswegen geht nachher nochmal, also hört es durch oder springt nochmal zum Ende. Und ja, dann bis gleich.
Naja, dementsprechend sind wir als Gruppe komplett. Ich glaube, das war gar nicht so verkehrt, weil bei dem Wetter wird es heute beim Landwirt dann auch ein bisschen anspruchsvoller. Wir haben deswegen auch die Route getauscht. Ursprünglich war die Idee, dass wir hier frühstücken, Metzgerei machen, dann zum Landwirt und dann in die Kammer. Das habe ich jetzt mal gedreht, weil der Regen soll gegen Mittag aufhören, dass wir da zumindest nicht im Regen rumlaufen. Mhm. Und mir fiel das auch, also ich habe die Tour so zum ersten Mal mit Dwight, mache ich mit euch zum allerersten Mal, mir fiel auch nach auf, so eine blöde Idee, in den Stall reinzugehen und dann nochmal in den Hygienebereich. Ja. Also da hatte ich gar nicht so dran gedacht. Also das ist, so gesehen, ist hier auch so ein bisschen Formatfindung. Dementsprechend werden wir aber halt schon in zweieinhalb Stunden das erste Steak essen. Das wird, glaube ich, etwas anstrengend, aber da müsst ihr durch.
Da passend zur Mittagszeit.
Passend zur Mittagszeit, genau. Ja, dementsprechend, so sieht es aus. Wir gucken jetzt gleich hier einmal in die Metzgerei rein. Ihr könnt alles fragen, was ihr wollt. Wenn ihr irgendwas sehen wollt, wenn ihr irgendein gewisses Produkt wissen wollt, wie das hergestellt wird oder so. Also wir haben alle Zeit der Welt. Wir haben hier jetzt um die Uhrzeit schon keine Produktion mehr. Es wird jeden Morgen hier produziert und zwar kurz vor Auslieferung. Und da machen wir Sachen wie zum Beispiel das Schweinemett, wie unsere frischen Bratwürste. Die Mettenten holen wir dann aus dem Bauch. Sowas machen wir immer jeden Morgen. Das heißt, ab 5 Uhr ist im Endeffekt die Produktion dann hier schon, wird gereinigt und dann sind die eigentlich schon durch. Unter der Woche produzieren wir schon noch nach der Auslieferung und dann machst du Produkte wie Fleischwurst, wie Schinkenwurst. Die, wo du im Endeffekt auch eine gewisse Reifung, eine gewisse Kühlung einfach dahinter haben möchtest. Und so gesehen haben wir jetzt heute halt die ganze Bude so ein bisschen für uns. Wie ein paar von euch waren ja schon mal hier und kennen im Endeffekt schon die Metzgerei. Für euch habe ich im Endeffekt ein paar neue Sachen. Also wir haben einen neuen Kutter, also einen neuen Thermomix für Männer angeschafft. Den können wir mal zeigen, das ist ganz spannend. Und ja, wir sind gerade hier in einem Umstellungsprozess. Und zwar, wir haben die Dwight-Kammer hier vor ungefähr 2 Jahren gebaut. Mit dem Ziel, das Ganze ganz groß aufzuziehen und haben dann irgendwie festgestellt, wir wollen das doch nicht ganz groß aufziehen, sondern wollen das eigentlich in einem relativ handwerklichen Rahmen weiterhin lassen und haben uns deswegen entschlossen, den Raum, den wir dafür gebaut haben, aufzulösen. Und den verlegen wir jetzt gerade in Edeka Esser. Also mein Bruder betreibt einen Edeka-Markt hier in Erklenz und das war nicht so geplant, aber irgendwie hat er sich zu unserer größten Filiale entwickelt und damit macht es Sinn, eigentlich dort den Voyager halt zu platzieren, weil ich habe da immer einen Metzgermeister vor Ort rumflitzen und das macht es für uns einfach von der Struktur her ganz besonders. Da fahren wir dann auch gleich hin und gucken uns den an. Das heißt, wir haben nur ungefähr 3/4 der Menge hier, 1/4 etwa da. Der Voyager läuft tatsächlich seit erst einer halben Woche.
Also das heißt,
theoretisch genau, jeder, der gleich ein Stück tragen kann, nehmen wir direkt mit. Hey, wir haben tatsächlich gestern eingeräumt. Also gestern haben wir die ersten Mengen reingeräumt und tasten uns jetzt so ein bisschen ran. Haben schon, also wir haben hier immer eine sehr technologische Reifung gehabt. Das heißt, wir sind, ich sag mal, sehr analytisch rangegangen und haben unsere Feuchtigkeitswerte, unsere Temperaturen immer sehr extrem über Technik gesteuert. Weil es einfach, ich sag mal, wir Metzger sind unglaublich tief einfach in Technik drin, in Luftfeuchtigkeiten drin. Das ist so, sind so die Parameter, die wir einfach am ehesten kennen. Fanden aber die Entwicklung der letzten Jahre ganz spannend, dass ich sag mal, solche Salzreifeschränke mit dazu kamen, weil es einfach für die Reifeatmosphäre nochmal einen gewissen Gewinn bringen sollte. Wir wissen es noch nicht. Und jetzt haben wir das Ganze quasi kombiniert. Das heißt, wir haben uns von Stuttgart und Polkert, die bauen die meisten Salzreifeschränke quasi einmal anbieten lassen und haben den dann in Maschinentechnik nochmal gepimpt, haben nochmal ein paar Veränderungen von uns reingebracht und versuchen damit im Endeffekt jetzt ein neues Level zu erreichen. Das werden wir nachher sehen. Wir haben aber erstmal nur 25% reingeräumt. Weil das muss man Stück für Stück machen. Also ihr werdet zum Beispiel gleich 2 frische Stücke sehen und nur 2 Stück, die haben wir da drin, weil wir im Endeffekt damit gucken wollen, wie verhält sich die Oberfläche, wie ist der Trocknungsgrad, welche Aromen bilden sich im Endeffekt auch. Und da möchten wir uns jetzt ein bisschen Stück für Stück rantasten, um dann rauszufinden, welche Parameter wir noch beeinflussen werden. Ihr werdet zum Beispiel dann gleich eine wunderschön designte Kammer sehen und dann steht da so ein Metallgerät in der Mitte und dann steht da ein ganz normaler Bodenventilator mit drin. Das sind zum Beispiel einfach Entwicklungen von uns, wo wir unsere bisherige Reifetechnik, wir arbeiten immer mit sehr, sehr hygienischen Bedingungen, mit sehr, sehr viel Luftbewegung. Die bringen wir jetzt erstmal auch in die Salzkammer mit rein und werden die jetzt Stück für Stück immer mal wieder runterfahren, hochfahren und gucken im Endeffekt, wie wir unser perfektes Klima dort erreichen. Und tasten uns so jetzt eigentlich so ein bisschen halt an unsere Traumvorstellung von der Reifung an.
Ist das im Medica sichtbar für den Kunden oder ist das?
Ja, so sichtbar, dass wir schon gestern den ersten Kunden hatten, der gesagt hat, das Stück sägen Sie mir jetzt auf. Und, ja, das wollen wir eigentlich nicht. Das ist so ein Prozess, in dem wir jetzt quasi arbeiten müssen. Also wir möchten, dass die Kunden sich das vorbestellen können und so weiter. Aber wenn die jetzt quasi sagen, so, Sie sägen mir jetzt sofort dieses eine Stück auf, wir mögen es nicht gerne, wenn unsere Mitarbeiter mit der Säge einfach so spontan agieren müssen, weil es ja doch ein gefährliches Gerät irgendwo ist. Das heißt, da müssen wir jetzt auch gerade so lernen, okay, wie machen wir das? Wir haben jetzt zum Beispiel die Telefonnummer von dem Kunden aufgeschrieben, der hat jetzt seinen Zettel draufgekriegt. welches Stück er quasi für sich reserviert hat, bis wenn das Ganze quasi reift und wir rufen ihn dann an, wenn das fertig ist, beziehungsweise können ihm ja schon sagen, wenn das fertig ist. Das sind so Prozesse, wo wir jetzt hin müssen. Wir hatten jetzt auch schon einen Zweifel, der sagte, genau das Stück hier vorne möchte ich auch haben, so ein anderer Kunde. Und dann müssten wir halt sagen, ja, aber das ist noch gar nicht gereift. Ja, aber das sieht doch super aus, das hätte er jetzt gern. Ja, aber das ist nicht gereift, das ist C. Wie, Sie haben C ist Fleisch? Nein! Ja, also, wo Erwartungshaltung des Kunden oder das, was er natürlich sieht, das müssen wir jetzt ein bisschen lernen, halt dann zu erklären. Ne? Also, das, wir werden wahrscheinlich draufstecken müssen, wann ist das Stück fertig? Weil, ist mal, wer kriegt als Otto Normalbürger Reifung mit? Ne? Also, man kriegt das, man hört das so im Hintergrund, Fleisch muss reifen, aber dass man da jetzt wirklich ein Stück sieht, was halt fabelhaft aussieht und man möchte es mitnehmen und das aber noch gar nicht fertig ist, das ist natürlich etwas, das ist komplett neu. Und das möchten wir aber eigentlich genau mit der Kamera machen, dass wir den Leuten genau das zeigen, Fleisch muss reifen. Und deswegen ist oft Fleisch auch so zäh, wenn man es sehr, sehr günstig kauft, weil einfach, man hat keine Reifezeit bezahlt. Man hat sich das einfach gespart und dann beißt man halt drauf und denkt sich, okay, das hätte man sich auch sparen können. Das heißt, da versuchen wir so ein bisschen die Leute jetzt, man darf einfach mehr Wissen zu verteilen, die daran teilhaben zu lassen, aber wir wissen halt nicht, welche Fragen die stellen und das kriegen wir jetzt. Wir müssen ja immer erst die Fragen hören und dann überlegen wir uns, was ist denn die richtige Antwort darauf.
Wie oft macht ihr den Schrank dann oder die Kammer auf am Tag? Das wäre auch nicht sinnvoll, wahrscheinlich die 5, 8, 10 Mal am Tag aufzumachen, oder?
Wir wissen es noch nicht. Also man sagt so generell, man sollte die Kammer nur einmal die Woche aufmachen. Also das glauben wir nicht. Also einmal die Woche ist jetzt nicht so schlimm. Man muss für sich so ein bisschen finden, was ist für einen selbst das beste Ergebnis. Also wenn man sich zum Beispiel die Handwerksmetzgerei Jurbich anschaut, die reifen zum Beispiel ja gar nicht in einem komplett separaten Raum, sondern die reifen in ihrer Metzgerei. Und das funktioniert, du bist ja großer Fan, tadellos, oder? Ja. Ne? Also das funktioniert. Man kriegt einen anderen Geschmack. Und das finde ich zum Beispiel bei Jurbich schmeckt man auch. Jurbich hat eine Aromatik, die findest du woanders nicht unbedingt. Und das haben sie einfach dadurch, weil sie eine andere reife Atmosphäre nehmen, als die anderen haben. Ich beschreibe das immer damit, man kann sich das wie eine Parfümierung vorstellen. Das heißt, danach, wo es im Raum riecht, wird das Fleisch auch nachher schmecken. Das heißt, wenn wir zum Beispiel diese ganz kleinen Dry-Ager sehen, wo nur ein Stück reinpasst, das wird nicht so intensiv schmecken können wie ein ganz großer Raum, wo aus 6, 7 verschiedenen Wochen schon Fleisch hängt, wo das ganz Frische reinkommt und schon das Parfüm, das Aroma vom gereiften Stück auf das überträgt. Und so hat im Endeffekt jede Reifemethode ihre eigene Art. Gut oder schlecht ist immer weggelassen. Ne? Also auch das Stück in einem Dry-Ager schmeckt halt milder. Es hat nicht dieses Ongü, es hat nicht dieses kräftig aromatische. Es kann auch trotzdem sehr, sehr lecker sein. Ne? Und da müssen wir jetzt selbst so ein bisschen uns finden, okay, wo möchten wir jetzt hin? Möchten wir genau auf den alten Geschmack, den wir immer hatten, mit dem waren wir auch immer sehr zufrieden? Oder möchten wir uns ein bisschen weiterentwickeln? Möchten wir nochmal was Neues suchen? Das müssen wir jetzt halt in einer gewissen Weise selbst überlegen. Und da kann dazu gehören, dass mehrmals pro Tag die Tür aufzumachen eventuell sogar hilft. Weil wir dadurch noch einmal mehr Feuchtigkeitsschwankungen haben und das kann auch zu Aroma führen.
Aber kann es denn auch irgendwann kippen, dass es irgendwann wirklich zu oft ist? Sei es jetzt auch von der Bakterien, keine Ahnung, Belastung, die da drin passiert?
Es kann kippen von der Temperatur her, das würden wir aber sofort sehen. Also sobald die Temperatur in der Kammer zu warm werden würde, haben wir sowieso einen Spezialalarm mit drin, der piept dann, mein Handy piept dann sofort und dann, ich glaube, dann rufen drei Leute sofort in den Markt an und sagen, es geht da ab. Also Temperatur muss auf jeden Fall passen. Wenn die Feuchtigkeit, und sie geht dadurch immer hoch, das kann sogar beabsichtigt sein, dass man dadurch einfach sagt, dass nur mal eine andere Reifung entsteht. Bakterien wachsen eigentlich in einem Dry-Ager nicht. Weil ich habe, Bakterien wachsen eigentlich so erst ab 80-85% Luftfeuchtigkeit und in einem Dry-Ager bewegen wir uns darunter. Plus wir haben eine sehr hohe Luftbewegung. Und die bei Luma mit dabei waren, denen habt ihr gesehen, dass die über ihren Kälteanlagen so Säcke hatten, um die Luftbewegung so langsam wie möglich zu steuern, damit da etwas wachsen kann. Darum haben wir unter anderem unseren Ventilator drin, damit da eben nichts wachsen kann. Das heißt, selbst wenn ich Bakterien reinbringen sollte, die würden vielleicht sogar auch im ersten Moment nur in der Luft sein und die würden relativ schnell absterben. Schneller, als es in unserer eigenen Küche oder in unserem eigenen Kühlschrank tatsächlich passieren würde. Ja. Weil wir einfach eine sehr trockene Umgebung haben. Inwiefern die Salzwand darauf noch einen Einfluss hat, es wird einen Einfluss auf jeden Fall haben, einen positiven. Wie stark der ist, das werden wir sehen. Also das ist das, wo wir uns anpassen.
Also es ist auf jeden Fall auch, wenn du eine Kammer hast, die du öfter aufmachst, besser, wie wenn du jetzt einen Dry-Age kleinen Kühlschrank stehen hättest, wenn du den dreimal am Tag aufmachen würdest, weil einfach das Pensum von Luft ganz anders ist.
Genau. Und der Kühlschrank hat ja gar keinen Lüfter drin, das heißt, beim Kühlschrank hast du im Endeffekt nur das Prinzip, dass Kälte oben entsteht und die fällt dann runter. Das heißt, wenn ein Kühlschrank zu warm geworden ist, braucht er viel mehr Zeit, die Kälte wieder anzubringen, als in einem Raum, wo eine sehr starke Umwirbelung ist und natürlich auch ein sehr großes Kälteaggregat. Das heißt, wo der Kühlschrank im Endeffekt nur, ich sag mal, der hat so eine Platte und die wird halt kalt. Das heißt, wenn der Vollgas geben will, braucht er ein paar Stunden. Da ist so eine Kühlkammer, wo wirklich oben Metallkühlelemente sind, die eiskalt sind, die kann einfach viel, viel schneller nachholen. In unserem Falle zum Beispiel, also wir wissen selber sehr, sehr viel über die Technologie und haben Spezialanforderungen an die Kühlmaschine. Und das heißt bei uns zum Beispiel, dass wir mehr Power drin haben, dass wir mehr Lüfter drin haben und dass wir auch eine spezielle Zirkulation haben, dass sich wie eine Art Luftschleier bildet. Das heißt, wir haben die Kammer sogar darauf trainiert, dass die eigentlich das Öffnen weniger schwankt. Weil wir möchten eigentlich dazu hin, wenn wir die Kammer niemals öffnen würden, würden wir, finde ich, unserer Meinung nach einen ganz wichtigen Aspekt verlieren, nämlich dass der Kunde in irgendeiner Weise damit interagieren kann. Und das soll eigentlich passieren. Der Kunde soll vor der Kammer stehen, er soll sein Stück Fleisch auswählen, soll das reservieren und in 3 Wochen hole ich mir das ab. Er soll wissen, ich habe in 6 Wochen einen Geburtstag und er soll quasi sagen, so, ich gehe jetzt im Endeffekt, du hast ja schon mal mein Geburtstagsfleisch aussuchen. Da müssen wir bei Qualitätsfleisch hin, weil mit Wein können wir das. Wir können eine Premiumflasche kaufen und die 2 Jahre im Keller liegen lassen. Mit Fleisch können wir das aber nicht. Darum müssen wir in irgendeiner Weise es wieder hinkriegen, dass wir Sachen auch, ich sag mal, vorlagern können, damit man es tatsächlich auch hat. Und das finde ich jetzt in der heutigen Zeit, wo, ich sag mal, viele Online-Shops ja auch erfolgreich sind, ist, glaube ich, der nächste Schritt, dass wir nicht nur immer, ich sag mal, einen gewissen höheren Standard verfügbar haben, sondern dass wir wirklich auch wieder hingehen können, wir können Fleisch selber aussuchen, wir können selektieren, wir können sagen, okay, Marmorierungsstufe, sagen wir mal, 6 bis 7 hin oder her, aber ich möchte genau dieses eine Stück. Weil das ist keine grobe Marmorierung, das ist eine feine Marmorierung. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten noch, wo wir Fleisch noch unterscheiden können, was Marmorierung eigentlich gar nicht ausdrückt. Und das kann eigentlich jemand dann in der Kammer wieder leben.
Das ist auf jeden Fall ein Riesenverkaufsargument aus meiner Sicht. Ne? Also ich erinnere mich noch daran, als ich das erste Mal persönlich bei Jobi war, in Tübingen, da war ich beruflich in der Gegend, bin dann dahin, ne, und durfte nachher dann halt auch mit in den Reifenschrank oder in den Reifenraum. Und habe gesagt, okay, und von dem Stück, genau das, das lacht mich so an, das will ich einfach haben, machst du mir das fertig. Ja. Das fand ich so geil, bis heute noch, oder das ist jetzt schon 4 Jahre oder 5 Jahre her. Das hat mich nachträglich beeindruckt, weil man eben genau das, was du sagst, ne, du kannst damit interagieren. Ja. Du suchst dir dein Stück Fleisch, das, was ich am meisten anspreche, da ist die Marmorierung egal oder die Klassifizierung egal, wenn ich das Stück genial finde und ich möchte das haben und kann es dann auch nehmen, optimal.
Das ist auch so. Genau da möchten wir definitiv hin. Wir möchten auch dann so ein bisschen eine gewisse Auswahl auch wieder schaffen. Also wir haben jetzt zum Beispiel gerade unser erster Test im Blijan, wir haben eine alte Kuh aus der Eifel jetzt ausprobiert. Und da verändern sich die Stücke zum Beispiel auch. Das heißt, wir haben zum Beispiel, wenn das Roastbeef bis ganz unten flach ausläuft, haben wir jetzt zum Beispiel unten so dünne Steaks. Das heißt, wenn ich das zum Beispiel ganz normal in der Ladentheke anbieten würde, würden die Leute sagen, okay, das ist mir zu also nicht dünn, zu schmal. Dünn, ja. Ne? Das ist mir halt einfach zu schmal. Genau, so in die Richtung. Das Spannende ist aber, wenn wir es im Dryager hängen haben, können wir viel eher zeigen, was dort passiert. Weil dieses Stück ist das Intensivste, was wir in dieser Kammer produzieren können. Weil wir im Endeffekt nur 3 cm Fleischdicke haben, die von Sauerstoff durchdrungen werden muss. Das heißt, hier werden wir den intensivsten Geschmack hinkriegen. Und genau da will ich hin, dass gewisse Kenner sagen, so, ich hätte gern genau diese Dicke. Weil das ist die Dicke, die mir am meisten schmeckt. Und das ist etwas, das kriegen wir in einem normalen Laden oder im Online-Shop nicht hin, in der normalen Theke. Ne? Das geht da einfach unter. Und das haben wir aber wieder in dieser Kammer, dass die Leute sagen können, so, das reservieren Sie mir bitte. Wobei ich aber dazu hin möchte, dass die Leute nicht immer live sagen, so dieses sägen sie mir jetzt ab oder dieses sägen sie mir jetzt ab, sondern dass sie sich jetzt wirklich vorbestellen. Das ist mir insofern wichtig, um einen gewissen Druck auch rauszunehmen und auch für uns eine gewisse Organisierbarkeit daraus zu machen. Weil dadurch muss ich die ganzen Stücke nicht immer raustragen und wieder reintragen, weil das hätte definitiv einen sehr, sehr starken Einfluss auf den Geschmack. Und das möchte ich stark verhindern.
Das kleine Stück wird dann eher verkauft als der Rest?
Nee, die großen Stücke werden nicht hier. Also gerade so die Männer.
Sehr aromatisch ist oder mehr.
Es ist einfach intensiver im Geschmack, weil man muss sich das quasi vorstellen, der Sauerstoff, also diese Dry-Aging-Reifenmethode, wirkt primär an der Oberfläche. Je dicker der Kern ist, desto weniger ist das Oberflächenkernverhältnis. Das kennt man dann, wenn man ein ganzes Roastbeef am Stück brät und dann aufschneidet. Das hat ja viel weniger Röstaromen als ein Roastbeef, was wir im Endeffekt als Steak braten würden. Und so ist das da quasi auch. Das heißt, die dünnen Stücke haben von der Aromatik her eine ganz andere Intensivität, aber sie haben auch noch mehr Feuchtigkeit verloren. Das heißt, das sind auch Stücke, wo ich sage, die sind nur noch für einen fortgeschrittenen, wenn nicht sogar Profi-Griller da, weil so ein Ding, ich sag mal, well done gebraten, ist einfach, dafür ist das Produkt zu sensibel geworden. Also wir entziehen dem Produkt so viel Feuchtigkeit, wir intensivieren den Geschmack dermaßen intensiv, dass wir das maximal noch medium rare grillen sollten, wenn nicht sogar rare im Kern lassen sollten. Im Endeffekt, ich sag mal, die Feuchtigkeit, die wir entzogen haben während der Reifung, nicht noch beim Grillen auch nochmal rauszulassen. Das Stück braucht einfach noch einmal viel mehr Sensitivität. Wenn nicht, vielleicht sollte man sogar überlegen, es nur noch Sous Vide oder rückwärts zu garen, weil selbst das normale Vorwärtsgaren bei so einem Stück Fleisch schon einen ganz anderen Effekt hätte, als es bei einem normalen Wild Steak so wäre. Aber genau das möchten wir wieder anbieten, weil es einfach zeigt, wie komplex das ganze Thema Fleisch halt auch ist und auch sein kann.
Okay.
noch interessieren, zu der Reifekammer. Mhm. Du hast ja gesagt, das, was aus einer Reifekammer rauskommt, hat irgendwie einen eigenen Geschmack, einen eigenen Stempel. Ja. Und jetzt habt ihr das hier.
Ja.
Jetzt macht ihr das neu. Wie kriegt ihr das hin, dass das Alte und das Neue nah beieinander ist?
Im ersten
einerseits so auf der Ebene absoluter Korinthenkacker, mikrobakterielle und keine Ahnung was. Mhm. Und auf der anderen Seite im Endeffekt ist wahrscheinlich deine Nase der Abnehmer oder deine Zunge oder dein Geschmack.
Genau. Der erste Schritt, den wir machen, also genau das machen wir, im ersten Schritt muss das so nah aneinander sein wie möglich. Und dann werden wir nur testweise Stücke, auch nur einzelne Stücke quasi versuchen wegzubewegen. Wie wir das garantieren oder wie wir es hinkriegen, dass es sehr nah beieinander ist, ist darüber, dass wir alle Reifefaktoren, die wir hier bewusst entschieden haben, ebenfalls in die Kammer reinbringen. Hohe Luftbewegung ist der eine. Ihr werdet oben sehen, wir haben 4 Ventilatoren in der Kammer drin stehen. Und in dem Edeka ist zum Beispiel jetzt ein Ventilator, weil der Raum kleiner ist, reicht er aus. Wir haben viel mehr Luftbewegung als andere mit drin. Wir haben die gleichen Luftfeuchtigkeit und Temperaturwerte gefahren. Und wir fahren jetzt so erstmal nur die gereiften Stücke rüber und arbeiten uns jetzt Stück für Stück an die frische Ware ran. Wir haben 2 frische Stücke zum Beispiel gerade drin. Testweise, ihr werdet auch gleich sehen, die sind nicht sehr stark marmoriert, weil ich wollte da den reinen Muskel haben. Diese beiden Teststücke werden nie in Verkauf gehen. Das heißt, die sind eigentlich nur für uns da, dass wir uns so ein bisschen rantasten können, wie verhält sich eine Abtrocknung. Wir werden die im Endeffekt hier nachher selbst verkosten, um so ein bisschen zu sehen, wie verhält sich das ganze Produkt. Deswegen brauche ich zum Beispiel 2 unmarmorierte Stücke für diesen Test. Weil da kriege ich am ehesten den Geschmack hin, wie viel Feuchtigkeit sich tatsächlich verloren hat. Marmorierung ist wie ein Schutz, ne? Fett lässt kein Wasser durch, dadurch kriege ich das nicht so schnell hin, dadurch kann ich es beschleunigen. Aber wir versuchen das durch alle Methoden, die wir jetzt quasi mit oben mit reinbringen, all unsere Einflüsse, da gehört zum Beispiel ein Luftentkeimer mit dazu, der das Ganze über CO2 macht. Nicht über CO2, über UV-Strahlung. Das heißt, solche Geräte bringen wir alle mit rein und in Zukunft werden wir die dann immer mehr zurückfahren, vernachlässigen und einfach nochmal kontrollieren. Ist es das, was wir haben wollen oder ist es nicht?
Das war dieses schwarze Länglichgerät, das ich hier hatte.
Genau, das ist zum Beispiel schon drüben. Und so tasten wir uns quasi daran. Wir haben unsere Methoden mit reingebracht und jetzt werden wir quasi gucken, inwiefern wir das neu justieren wollen, müssen, inwiefern wir das aufs neue Level heben können. Also wir sind an verschiedenen Versuchen dran, die im Endeffekt nachher auszutesten. Also wir haben zum Beispiel die Überlegung, wir möchten eine Weinreifung etablieren. Das heißt, wir möchten einzelne Stücke haben, die quasi jeden Tag mit Wein übergossen werden, um einfach das Thema Reifung so nochmal zu erweitern, dass wir sagen, hey, wir haben quasi die Möglichkeit, dass wir hier sowas wie eine Veredelung hinbringen. Wie das im Käsebereich halt auch gibt, dass man sagt, wir reifen nicht nur ohne äußeren Einfluss, sondern wir reifen nur 1-2 Stücke mit äußerem Einfluss. Wir haben es mit Bier zum Beispiel auch schon mal probiert. Das war tatsächlich ein ganz, ganz spannendes Ergebnis. Also wir haben wirklich einfach jeden Tag Bier drüber gegossen. Die ganze Oberfläche, die wird dunkler, die karamellisiert richtig, weil der Zucker im Endeffekt drauf ist. Und das hat tatsächlich einen geschmacklichen Einfluss. Also das war ein spannendes Projekt. Bier haben wir jetzt aber erstmal, also unser nächstes Ziel ist jetzt Wein. Und da tasten wir uns so ein bisschen ran. Und das wollen wir halt alles in dieser Kammer, so verschiedene Reifemethoden quasi kombinieren. Dass wir im Endeffekt so ein bisschen Storytelling machen. Und das kann dann auch sein, dass so ein weingereiftes Fleisch auch nur einmal im Quartal da ist.
Ich kann auch ankommen und sagen, pack mir mein Ding in Rosmaringestrüpp und...
Das Rosmaringestrüpp, das Bild hatte ich euch gezeigt, ne? Das ist ja auch ein Projekt, genau. Also da möchten wir dann immer ein so ein Stück, also ein parfümiertes Stück möchten wir eigentlich...
Aber im Edeka-Markt, nicht hier.
Nee, im Edeka-Markt. Also, genau, die lösen wir komplett auf. Also immer im Edeka-Markt, weil es da einfach zu sehen ist. Wenn wir das hier machen, wäre der Vertrieb von diesem Stück so aufwendig, dass man eigentlich, das lohnt sich dann gar nicht.
Du hast nicht gesagt, 2 Drittel, also es ist nur ein Drittel, also im Moment ist ein Drittel da und das wird...
Genau, innerhalb der nächsten 2 Wochen wird das alles da reinfahren.
Das ist eigentlich nur Risikomanagement. Nicht sofort alles in die neue Kammer, wo man nicht weiß, ob alles so
100%. Ja, also auf jeden Fall. Das Thema Risiko spielt für uns eine ganz große Rolle, dass wir uns angucken können, wie sie verhält. Aber auch das Thema Parfümierung. Das heißt, ich hole jetzt zuerst die alten Stücke rein und die, das werdet ihr gleich oben riechen, geben den meisten Geruch ab. Und die impfen jetzt quasi den Raum mit diesem Geruch, den ich halt gerne hätte. Und ich hole nächste Woche die nächstältesten Stücke quasi raus und die ganz frischen, die haben wir erstmal alle hier gelassen. Und die kommen im Endeffekt später.
Die Luma-Rücken hast du versteckt?
Bitte?
Die Luma-Rücken hast du versteckt.
Das ist eigentlich eine ganz coole Herangehensweise. Wir haben jetzt bei uns einen Metzger, einen kleinen, der hat sich ins Schaufenster jetzt diesen Dry-Ager-Schrank gestellt und muss den halt immer rausrollen aus dem Schaufenster, dann aufmachen, dann sich Stücke rausholen, wenn sich Gäste das, also Kunden das aussuchen. Da habe ich mich gefragt, das ist doch für einen wirklichen Aging-Prozess scheiße.
Ja, sagen wir, es ist anders.
Also, ja.
Ne, er wird seinen eigenen Geschmack dadurch kriegen. Der wird auch jetzt nicht unbedingt schlecht sein. Aber es ist nicht so, eigentlich von der Theorie her wäre es kein geschützter Prozess. Und das Produkt schwankt immer mehr. Also das ist ja auch etwas, womit wir uns auseinandersetzen müssen. Qualität ist einmal das, dass wir sagen, hey, richtig geil. Qualität ist aber auch, dass wir es einfach wieder kaufen können. Ne? Dass es beim nächsten Mal halt genauso ist. Ja. Gerade bei Getränken spielt das eine ganz große Rolle. Also wenn du einen geilen Gin kaufst, und du kaufst die gleiche Flasche nochmal und der ist auch geil, aber komplett anders, dann ist er zwar immer noch geil, aber du sagst, ich will aber den Gin von früher. Ne? Das heißt, das ist damit unglaublich schwierig. Das ist etwas, was uns auch sehr, sehr viel beschäftigt. Also einfach eine gleichbleibende Qualität. Da sind wir einfach sehr, sehr gut drin und das ist auch das, was wir in dieser Kammer quasi mit reinbringen. Nur deswegen zum Beispiel ist auch meine Überlegung, muss ich tatsächlich auch ein gewisses, ich sollte die Tür nicht nur einmal pro Woche öffnen, weil das unrealistisch. Ja. Irgendwann kommt die Situation, man muss die in dieser Woche 5-mal öffnen und dann hast du den Prozess wieder verlassen. Darum, ich möchte eine Reifung haben, wo die Tür schon 1-2-mal pro Tag eigentlich geöffnet werden soll, weil das entspricht am ehesten der Realität und dann habe ich sie immer. Und dann kriege ich mehr.
Aber gerade halt zu denken bei diesem kleinen Schrank, dass, wenn das passiert, stelle ich mir jetzt halt wirklich sehr, sehr schwierig vor. Und ja.
Es ist die kleinen Schränke sehr, sehr schwierig. Also ich habe damals selber angefangen bei mir im eigenen Kühlschrank. Also als ich hier im Unternehmen angefangen habe, hatten wir eine Wette laufen. Für uns war damals Dry Aging, also es fing gerade erst an. Also unsere ersten Dry Aging Versuche waren draußen auf dem Bauernhof in der Kammer komplett ab, also weggesteckt vom Betrieb. Das war vor 5-6 Jahren, das kam gerade so dieser Trend aus den USA rüber. Da wusste noch keiner damit was anzufangen. Das haben wir erstmal rein privat gemacht. Und das war für uns ein komplett rotes Tuch. Wir wussten gar nicht, was da passiert. Ne? Also das war ein Riesending. Und ich habe damals gesagt, du, das ist kein Hexenwerk. Das ist einfach wie mit jedem Lebensmittel auch. Du musst einfach verstehen, was beeinflusst ist und was beeinflusst ist positiv und wie kriegst du es noch geiler hin. Das ist ein reines Handwerk. So, dann hatten wir damals hier eine Wette laufen. Ich habe gesagt, ich wette mit euch, ich kriege Dry Aging bei mir im Privatkühlschrank neben der Paprika hin. Habe ich hingekriegt. Natürlich vom Geschmack her ganz, ganz anders.
Ich kenne 6 Wochen in der gleichen Paprika.
Ja. Die Paprika habe ich gewechselt.
Das war der besondere Geschmack.
Genau. Die Paprika habe ich schon gewechselt. Ja, aber so haben wir tatsächlich angefangen. Also wir haben auch immer mit ganz, ganz kleinen Mengen angefangen. Dann habe ich irgendwann einen alten Coca-Cola-Kühlschrank umgebaut. Da haben wir dann unglaublich viel Technik reingepackt und haben geschaut, welche Parameter können wir beeinflussen. Wir haben Warmreifung, Kaltreifung, hohe Luftfeuchtigkeit, niedrige Luftfeuchtigkeit. Wir haben da einfach alles probiert. Wir haben mit Salz probiert. Wir haben sogar Ozongeräte mit reingestellt, also die im Endeffekt über Strom negative Ladungen erzeugen und dadurch immer diese Atmosphäre, die du in Nähe eines Wasserfalls hast, erzeugen. Also dass du ganz viele negativ geladene Ionen in der Luft hast. Das war tatsächlich eine sehr, sehr spannende Methode. Also nichts rausgeschmeckt. Hörte sich aber unglaublich geil an. Also da war ich jeder mal so fasziniert. Negative Ionen, okay. Und du kannst es sogar so ein kleines bisschen riechen. Also das ist...
Ja, es ist noch enger hoch, diese Ozon. Ne?
Genau. Das riechst du, wenn es geregnet hat. Wenn so dieser frische Regen, wenn du so über nasses Gras oder so läufst, da hast du so einen ganz spezifischen Geruch. Das ist viel Ozon. Also diese negativ geladenen Ionen, die einfach von der Wetterlage dann runtergedrückt würden. Das war tatsächlich sehr spannend, aber nicht das Fleisch. Und damit nett, aber an der falschen Stelle.
Aber wie bietet ihr das grundsätzlich an? Mhm. Also ich meine, ihr habt ja nicht in 4 Jahren 34?
30.
30,
ja.
Aber ich habe
auch
noch. Das hatte nicht jede Filiale das Dry Aged. Ja. Ihr könnt ja auch gar nicht für jede Filiale produzieren. Ich meine, das sind ja Riesenmengen.
Doch.
Wir produzieren für alle hier. Ja, aber ihr produziert das in der Kammer für alle?
Ja.
Dann haben wir aber schon fertige Cuts.
Genau. Okay, also das heißt, die bestellen bei uns fertig gesägt, wir sägen die quasi dann und schicken die dann zu denen raus.
Okay. Ja. Weil ich habe bei uns noch die ganzen Auslage liegen sehen.
Das ist,
ich bin immer spät nachmittags da,
wahrscheinlich ist genau, schon weg. Dann ist es genau schon weg. Gerade am Wochenende dann schon weg.
Ja.
Dry Aged ist ein sehr sensibles Produkt. Also man muss sich das vorstellen, das ist im Endeffekt diese, oder wir machen es zu einem sensiblen Produkt, ich muss so rum erklären. Wir weigern uns, Dry Aged zu vakuumieren. Das führt dazu, dass wir dadurch den Prozess unglaublich verkomplizieren. Weil wenn wir es vakuumieren würden, können wir es problemlos eine Woche quasi einfach in der Theke liegen lassen und auch verkaufen. Das geht auch, das wird jetzt auch nicht schlecht, aber der Geschmack verändert sich extremst. Und das möchten wir einfach nicht haben, weil es schmeckt unvakuumiert ganz, ganz anders, als wenn es jemals vakuumiert war. Und dadurch entsteht bei uns in den Fachgeschäften die Situation, dass wenn wir samstags 12 Uhr haben, nach 12 Uhr ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass da noch ein Mann reinkommt, der gerade Bock auf so ein Steak hat. Ne, und dann muss man je nachdem so ein Steak dann schon in die Tonne schmeißen. Und das möchten wir natürlich nicht. Also das wäre auch dem Tier überhaupt nicht respektvoll. Das heißt, es ist irgendwo ein gewisser Premium-Cut. Solche Premium-Cuts bei unseren Fachgeschäften sind aber eher für die Vorbestellung. Das heißt, die haben wir schon in gewissen kleinen Mengen auf Lager. Aber wenn man da wirklich sicher gehen will, muss man anrufen, sagt dem Bescheid, was man haben will. Und dann kriegt man die ganzen Sachen halt so.
Oder direkt nach Erkelenz fahren.
Oder genau. Oder im Markt in Erkelenz, da wäre es jetzt quasi dann immer vorrätig. Wir möchten es aber auch nicht unbedingt in allen Fachgeschäften auch immer vorrätig haben, weil es auch ein gewisser Druck halt auch ist. Also es ist ein Premium-Segment, es soll aber was Besonderes bleiben. Und wir erschweren das einfach dadurch, dass wir es halt immer frisch haben wollen. Das heißt, du hast irgendwo 2 Tage und dann muss es auch weg. Und das, wenn wir es vakuumieren würden, hätten wir 7 Tage, aber anderes Produkt finden wir einfach, dann haben wir unser Alleinstellungsmerkmal eigentlich aufgegeben. Dann schmecken wir, sagen wir mal, so ein bisschen wie jeder, der es halt vakuumiert, wie der Online-Shop. Und genau davon möchten wir uns eigentlich distanzieren. Wir möchten nämlich genau das machen, was ein Händler oder ein Onlineshop halt eben nicht kann. Wir möchten das Handwerk zeigen, wir möchten Frische zeigen und da gehört Verpackung einfach nicht dazu. Ja. Genau. Aber gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wir kommen ja gleich sowieso zum Dwyer. Ich würde vorschlagen, wir ziehen uns einmal um und dann gehen wir in die Metzgerei. Probiert. Warum ist unser Schweinemett so frisch? Warum ist das so rot? Warum schmeckt das so einzigartig? Die Gewürze, die wir darin verwenden, die kann sicherlich irgendjemand anders auch kopieren. Aber was die wenigsten kopieren können, ist die Frische. Wir zerlegen hier morgens ein Schwein. Die Abschnitte davon kühlen wir sofort mit Stickstoff runter. Die gehen sofort in Kutter, die werden sofort gewürzt, die werden sofort gewolft, die gehen sofort in die Fachgeschäfte. Und wir arbeiten zum Beispiel, man könnte alles über einen Wolf machen, also wo im Endeffekt durch eine Lochscheibe das Ganze gequetscht wird. Wir machen fast alles mit einem Kutter, das heißt, das Ganze wird geschnitten. Dadurch bleibt die Zelle noch einmal intakt, sie verliert weniger Fleischsaft, das Produkt ist noch einmal frischer und stabiler. Und da ergänzen wir Handwerk mit moderner Technik, aber immer unter dem Aspekt, eine Qualitätsverbesserung muss er haben. Zum Beispiel der Bader hier, oder der Bader, was das Ding jetzt, man kann das dazu nehmen, dass man im Endeffekt sehr sehnenreiches Fleisch nimmt und da quasi nochmal, sag mal, den letzten Millimeter Fleisch rauskratzt und den dann in die Wurst reinschmeißt. Wir nutzen das dafür, dass wir das schiere Fleisch nehmen und da den letzten Millimeter Sehne rauskratzen. Das ist der Grund, wenn ihr unser Zwiebelmett esst, oder beim Schweinemett ist es auch genauso. Wir entfernen Sehnen an 4 verschiedenen Stellen. Also unser Schweinemett hat eigentlich, sag mal, hatte 10% mehr Fleisch als ursprünglich. Um 1 Kilo Schweinemett herzustellen, brauchen wir 1,1 Kilo Schweinefleisch, weil wir 10% Sehnen komplett entfernen. Das könnte man auch drin lassen, wäre es billiger, aber es ist halt nicht so der Geschmack. Wir zerlegen einmal genauer, das heißt, wir schneiden noch einmal mehr Sehnen weg, soweit der Mensch das kann. Dadurch reduzieren wir schon einmal die Sehnen drin. Dann geht das Ganze über die Sepamatik, die zieht auch noch einmal die Sehnen raus. Das Ganze geht dann über den Wolf. Der hat durch dieses Loch hier einen sogenannten Trennsatz. Der zieht noch einmal Sehnen raus und der Füllwolf, also die Füllmaschine, hat auch nochmal einen Trennsatz. Das heißt, warum hat man bei uns keine Sehnen zwischen den Zähnen? Weil wir sie einfach rausgenommen haben. Wir verkaufen sie dem Kunden halt nicht mit. Das ist eine relativ einfache Entscheidung. Aber macht das Produkt halt 10% teurer. Dafür keine Sehnen. Genau. Das ist unser Fleischwolf. Ne? Also, wenn ihr mal Fleischwolf zu Hause haben wollt, das ist dann die Männerversion. Wenn ihr wollt, ihr könnt mal draufsteigen und euch die Schnecke angucken. Wobei, ja,
mal durchzählen vorher.
Aber die kriegst du im Zweifel nur alleine.
Und eigentlich andersrum fragen. Hast du mit meiner Frau telefoniert?
Ich fährst sie davor und schiebst sie dann so rein.
Bitte? Dann muss man eigentlich andersrum fragen, bevor ich da, okay, hast du mit meiner Frau telefoniert vorher? Wir waren gerade 2 Wochen
einmal Urlaub, schubsen, ne? Also wenn wir uns die Lochscheibe zum Beispiel anschauen, das wäre jetzt bei uns halt eine Lochscheibe. Im Endeffekt jetzt auch, wenn man überlegt, nicht so viel größer als normaler Fleischwolf. Das Ding ist größer, aber die Lochscheibe ist gar nicht so viel größer.
Na,
mal eine Frage an den Fachmann.
Ich habe so, ich kann auch spitzen.
Ich habe einen Vegetal-Fleischwolf.
Okay.
Und der hat auch eine Schnecke mit Steigung. Ich habe meine Meinung, warum die das hat, aber ich kann von dir wissen, warum du.
Eine Schnecke mit was?
Mit Steigung, so wie die. Die hat er nur verjüngt, also mit Steigung.
Ja,
perfekt. Eigentlich transportiert. Ja. Hat es noch andere Vorteile? Ist das schonender? Oder?
Es sorgt im Endeffekt dafür, dass das Ganze noch einmal kompakter an der Scheibe ankommt. Ne? Das heißt, hier fällt das Fleisch ja quasi drauf. Ja. Wenn das hier schon zu dünn wäre, sorgt es quasi dafür, dass er hier immer nur ein Stückchen, ein Stückchen, ein Stückchen. Das Problem ist, dass das Fleisch hier dann nicht kompakt gepresst wird. Und das führt dazu, dass ich dann die Lochscheibe hätte. Das heißt, ich habe dann die Lochscheibe. Ich muss ja aufpassen, weil wir ölen das alles mit Sonnenblumenöl, damit es nicht rostet.
Ja.
Und die rutschen dann sonst aus der Hand. Das heißt, dieses Ding hier dreht sich da drüber.
Ja.
Wenn jetzt hier nur einzelne Stücke wären, dann zieht er das über die Löcher und die ganze Faser zerreißt. Ne? Das heißt, ich muss es schaffen, dass hier das Fleisch ganz kompakt drin ist. Und das geht über die Verjüngung am besten. Das heißt, ich habe hier noch Lufträume. Die Lufträume werden ab hier immer wieder rausgedrückt und ab hier ist es eine kompakte Masse. Und das sorgt dafür, dass das Fleisch so wenig wie möglich gerissen wird, sondern tatsächlich geschnitten wird.
Also es schmiert auch nicht so stark.
Genau.
Ja.
Genau. Deswegen aber zum Beispiel, also das ist ein Grund, wie wir das Ergebnis verbessern, deswegen kuttern wir aber unglaublich viel. Das heißt, wir möchten eigentlich so wenig wie möglich wolfen, wir möchten so viel wie möglich schneiden.
Okay.
Weil hier wird immer eine Faser durch ein Loch durchgepresst. Wir wollen aber, dass sie eigentlich geschnitten wird.
Ja.
Darum ist ein handgeschnittenes Tartar immer saftiger als ein gewolftes.
Okay.
In den ersten Minuten schmeckst du noch keinen Unterschied, aber wenn man das dann mal eine Stunde oder zwei stehen lässt, ist da schon ein gewisser Geschmacksunterschied. Man kann halt nur nicht so, ich kann nicht so dünn schneiden wie ein Wolf. Es gibt Leute, die haben da sehr, sehr gute, also gerade die Köche, ne, die haben ja wirklich Haltetechniken dafür. Die bin ich jetzt auch nicht so geübt, aber so in die Richtung kann man das quasi sagen. Aber diese Verjüngung soll die Qualität quasi einmal steigern, dass es weniger geschmiert wird, dass es wirklich kompakter gepresst wird.
Was war deine These?
Bitte?
Was war deine These?
Ich habe eigentlich gedacht, dass es dadurch, dass die Schnecke die Verjüngung hat im Endeffekt, natürlich das Fleisch besser transportiert wird, was automatischer transportiert wird, dass man weniger Energie, also weniger, weniger Energie benötigt, um das vorne zu schneiden. Sprich, ich habe weniger Hitzeentwicklung und dadurch ein schonendes Aufbereiten eben von Fleisch zu hacken.
Das könnte aber auch sein. Das
von daher
sogar gar nicht, aber das könnte sogar auch
sein. Ja, es wird wahrscheinlich auch mit dazukommen, aber deine Erklärung finde ich nicht minder.
Also wichtig ist wirklich immer, dass es so kompakt wie möglich ankommt. Ja. Also man sieht das manchmal, dass manche Leute ihren Fleischwolf, die Schnecke läuft dann, die schmeißen ein Stück rein und noch ein Stück und noch ein Stück. Eigentlich macht es mehr Sinn, das wirklich einmal alles rein und dann Stopfer auch runterdrücken.
Ja.
Manche wollen das nicht, weil es denen kommt so vor, als würden die das vielleicht jetzt durchpressen. Ich will es aber durchgepresst haben, weil es soll so schnell wie möglich aus diesem Loch raus und nicht noch über das Ding gezogen werden, weil dann reißen die ganzen Fasern auf.
Sehr gut.
Also es ist, geht sogar so weit, wir merken das bei der Wurstproduktion. Das erkläre ich euch mal gut auf. Für Männer, also kann kochen, kann vakuum, kann kühlen. Also
ist der jetzt größer wie der letzte Mal von da unten?
Noch 100 Liter runter.
Nochmal 100
Liter runter. Ja. Wobei der Hauptgrund ist, warum wir neuen kaufen, der alte ist kaputt.
Ah.
Also normalerweise hält so ein Sutter 10 Jahre. Bei uns halten Maschinen statistisch gesehen nie so lange. Also kennt ihr diese Prima Elektro-Bratpfannen für Küchen? Also die halten bei uns nicht mal die Garantie aus. Also der Hersteller verkauft sie uns dann nur noch, wenn wir auf den Garantieanspruch verzichten. Weil wir benutzen die Sachen so viel und so intensiv und mit so, ich sag mal, wir brechen so viele Regeln, dass wir die Sachen kaputt machen. Beim alten Kutter war es so, wir haben gekocht und sofort mit Stickstoff runtergekühlt. Da hat der Hersteller mal gesagt, ihr könnt doch was nicht auf 100 Grad erhitzen und dann innerhalb von Sekunden auf minus 150 Grad abkühlen. Was wollt ihr der Maschine antun? Dann haben wir gesagt, hey, es geht doch gar nicht um die Maschine, es geht um die Wurst. Das ist die Maschine doch raus. Also,
die Wurst ist die Maschine doch Wurst.
Ja, aber es ist so, ne? Und da sind wir sehr, naja, ich sag mal, das Produkt geht immer vor. Manchmal, ja, macht nicht immer Sinn, ne? Aber da kann man so darstellen, darum, ja, der Kutter soll das besser aushalten. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist mit dem Messer. Das heißt, sobald diese Messer stumpf werden, und das sind die nach einer Woche schon, merken wir, dass wir Fleisch mehr quetschen als schneiden, und dann merken wir das schon an der Wurstqualität. Das heißt, wir schleifen diese Messer hier mindestens einmal die Woche. Den ganzen Satz nimmst du raus, das sind ungefähr 10 Kilo. Diese 10 Kilo drehen sich übrigens mit ein paar tausend Umdrehungen pro Minute, also das ist ein Lamborghini-Witz gegen. Das ist hier mehr so ein MAN, der 200 fährt. Und die schleifen dann wirklich einmal die Woche. Das heißt, das Thema, wie scharf sind Sachen, spielt da eine ganz, ganz große Rolle. Wenn wir eine Schinkenwurst machen wollen, die wirklich ein feines Brät hat, einen schönen Glanz, eine wunderbar sämige Haptik auf der Zunge, also dass sie nicht so, ich sag mal, gummiartig ist, sondern wirklich einen ganz zarten Biss hat. Das hat unter anderem mit der Schärfe der Messer zu tun. Das ist teuer, die zu schleifen, aber so machst du Qualität.
Macht ihr das selber?
Nee, die müssen wir einschicken. Also wir haben, ich glaube, drei Messersätze und eigentlich ist immer einer in der Post. Also die selber schicken, weil wir würden es gar nicht so genau hinkriegen. Ne? Also so ein Messer, das ist uns auch zu gefährlich, müssen wir dabei sein. Also das schicken wir dann immer ins Werk.
Die wird doch immer was abgenommen von dann auch, oder?
Bitte?
Also die werden ja auch eigentlich auch kleiner. Das heißt, du musst die auch alle halbe Jahr? Oder wie lange halten die?
Weiß ich jetzt, muss ich sagen, sogar gar nicht, aber die werden, also die überleben nicht, also die überleben nicht so lange wie der Kutter. Die werden immer kleiner, immer weniger und dann werden die auch weg. Wobei, das ist der Vorteil von, wenn wir es im Werk schleifen lassen, die nehmen auch weniger weg. Also da halten die schon mal etwas länger, aber ein paar Jahre. Kannst du dir jetzt aber gar nicht so genau sagen.
Wie wichtig ist es eigentlich bei so einem Kutter, dass der Kontakt zwischen Messer und äußerer Wand, dass der möglichst klein ist?
Also wenn sie sich berühren, ist es schlecht.
Ja, klar, eben, aber ist, wenn das
da hier... Da sieht man es sogar schon, da hat es schon berührt. Hier, da ist ein Stiel. Ne, hier, ihr seht hier, da ein paar Stellen hat es berührt. Mhm. Klar, das Messer ist direkt stumpf.
Ja.
Ne, also das soll eigentlich nicht passieren. Aber wenn der Abstand zu groß ist, tust du dich mit dem Kuttern einfach schwer. Ne? Also du hast einfach, je näher es dran ist, desto homogener kutterst du tatsächlich. Je weiter es weg ist, desto sicherer ist es, aber desto mehr erreichst du gar nicht. Ne, das ist ein Scheideweg. Aber darum, das haben die Maschinenhersteller mittlerweile ganz nett im Griff. Den muss man da relativ wenig noch nachbessern.
Beim Kuttern verwende ich ja Eis, um das Brät runterzukühlen und mit Feuchtigkeit reinzubringen. Ne? Wie wichtig findest du den Prozess bei der Bratwurst?
Wir haben, also den ersten Stickstoffkutter vor Dann haben wir unseren vor 6-7 Jahren geholt haben, haben wir direkt gesagt, boah geil, wir können die Schüttung, also das Eis in der Wurst komplett reduzieren. Braucht man doch alles gar nicht, bringt gar keinen Geschmack rein, man, das ist nur noch ein Stichstoff. Und wir haben festgestellt, scheiße, eine komplett andere Bratwurst. Also du brauchst es schon irgendwo, du brauchst schon einen gewissen Wasseranteil. Also wir haben dann sogar, das Eis brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht mehr. Gut, aber genau, du brauchst aber schon ein bisschen Wasseranteil, einfach damit die Wurst auch die Bindung kriegt, damit sie auch den Geschmack kriegt, so wie wir ihn haben. Ansonsten wird sie sehr, sehr kompakt. Jetzt könnte man sagen, Wasser in der Wurst, das ist ja Pannchen. Nee, es ist erstmal, es ist Handwerk. Daraus ist der Geschmack entstanden, wie wir heute eine Bratwurst kennen. Und das ist das, was wir hochhalten. Wir möchten den Geschmack von früher hochhalten. Man könnte das jetzt rauslassen, aber sie wird unglaublich fest, unglaublich kompakt. Und das muss man dann tatsächlich mit Fett kompensieren. Und das macht jetzt auch nicht so viel Sinn. Ne? Das heißt, dass die Schüttelung bleibt drin. Wir machen heute bei vielen Produkten, haben wir den Stickstoff wieder zurückgefahren und machen es tatsächlich wieder mit Scherbeneis. Weil wir einfach festgestellt haben, das geht genauso gut und ist nochmal so ein bisschen traditioneller wie früher. Aber nicht bei allen. Zum Beispiel bei Schweinemett, bei einer Stickstoff. Direkt unterkühlen, so wunderschön sauber, damit es auch innerhalb von einer halben Stunde, also es wird kurz vor der Auslieferung gemacht. Das muss quasi dann direkt rausgehen.
Ich frage deshalb, weil du weißt ja, ich habe Bratwurstgewürze rausgebracht und bei den diesjährigen Blödosen mache ich auch Bratwurst mit den Leuten.
Genau.
Und ich habe natürlich, bevor ich mir die ganze Zeit so angefangen habe, mit vielen verschiedenen Metzgern auch gesprochen, die ich so kenne.
Ja.
Und habe halt gesagt, immer nimm mir ein paar Tipps.
Mhm. Genau.
Weil ich habe als Schüler damals Ferienjobs gemacht in der Großmetzgerei, Dimika damals in Wickrad.
Ja.
Da habe ich halt ein paar Jahre lang gearbeitet. Ja. Aber da kriegst du natürlich nicht gezeigt, wie man Wurst gemacht hat. Da kümmerst du dich selber drum.
Ja.
Und ich mache halt immer Crushed Eis mit rein, so ungefähr 10-12%.
Ja.
Dann aber kein zusätzliches Wasser.
Nee, brauchst du nicht.
Und da habe ich vor ein paar Wochen ja einen Spezial-Wurstkurs gemacht. Ne, ja. Bei Mitch in Eaton.
Ja.
Also im Rewe.
Ja.
Und, bitte?
Beim Erwin war das, ne?
Genau, genau. Mhm. Und der Marcel, sein Metzger, hat eben auch Teil erklärt. Ich habe Teil erklärt, aber wir waren da nicht gleicher Meinung.
Ja.
Er ist der Fachmann, um Gottes Willen, ich bin der absolute Laie.
Ja.
Aber er sagt zum Beispiel, er nimmt gar kein Eis.
Ja.
Die kuttern zwar, ja. Mache ich ja zu Hause nicht, ich jag zwar durch die kleine Scheibe,
ja.
Aber hier nehmen wir halt Mineralwasser, auch ganz normal aus dem Regal, nicht runtergekühlt.
Mhm.
Würde mir natürlich die Arbeit auch einfacher machen, aber irgendwie...
Also nimm es bitte runtergekühlt.
Danke.
Also, ja, also warmes Wasser da rein zu tun, das ist... warum hat er einen Kühlraum? Ne? Also das macht gar keinen Sinn. Macht auch tatsächlich insofern keinen Sinn, weil das Fleisch dann auch mehr schmiert. Also ich möchte es so kalt wie möglich haben. Ich möchte es sogar eigentlich bei minus 1 Grad, 0 Grad am besten haben. Also auf jeden Fall gekühlt nehmen. Es gibt Leute, die sagen, dass die Kohlensäure ein gewisses Aroma mit reinbringt. Also wir können es nicht schmecken. Vielleicht sind unsere Zungen dafür jetzt zu unprofessionell, aber ich glaube, ein bisschen was wissen wir schon. Wir schmecken jetzt beim Mineralwasser keinen Unterschied mehr. Wir nehmen lieber das Quascheis, weil es einfach am kältesten ist. Und Mineralwasser kannst du nicht frieren.
Ne, ich könnte mir das höchstens vorstellen, dass es die Mineralien, je nach Wasser, mehr Natrium, weniger Natrium, dass das irgendwas geschmacklich ausmacht.
Ja, haben wir auch vermutet, oder ich könnte mir auch vorstellen, dass das der Fall ist, aber Fleisch hat so viel Salz und wir tun ja auch nochmal, wir salzen das Produkt auch nochmal.
Ja, ja.
Also das macht ein Promille von dem aus, was wir überhaupt dazu geben. Also es gibt sicherlich Freaks, die das schmecken können, aber ich nicht und ich glaube, wir sind schon in diesem Bereich Freaks. Wir können es nicht. Also aber einfach, weil wir so viel Salz selbst noch drauf tun, also... Wir haben schon viele Metzger kennengelernt, die darauf schwören, aber wenn man sich das mal durch den Kopf gehen lässt, das Mineralwasser enthält irgendwie so ein Promille der Mineralien, die ich als Gewürz zugebe. Ne? Also das ist so nach dem Motto...
homöopathische Dosis.
Genau. Ne? Also das ist so wirklich, ich salze irgendwo mein Schweinehack jetzt für irgendwas, ne? Pack da quasi Salz drauf und dann ist so... Doch, jetzt ist perfekt. Kann sein, dass es so ist, möchte nicht abschreiten, aber ich krieg's nicht hin. Ne? Darum... Auf jeden Fall aber das Warme halte ich nicht für sinnvoll, sondern immer so kalt wie möglich, um den Prozess einfach, um die Frische halt auch zu erhalten.
Ja, ich friere es normalerweise auch das nochmal kurz an. Ne?
Also genau.
Ich portioniere das, friere das an für eine Stunde.
Genau.
Ja, aber das kann ich bei Kursen nicht machen.
Ne? Nee.
Bei Kursen ist es vorher so knackig kalt im Kühlschrank. Ja. Und dann geben wir noch ein bisschen mehr Eis dazu und dann ist es halt nicht unter über 8-9 Grad kommt.
Ne? Die Frage ist immer, was ist der eigene Anspruch? Ne? Also ich sag mal, wenn du das zum Beispiel in die Kurse machst und man macht es ja halt für sich selbst, man isst ja auch sofort, also da ist ja kein Transportzeit mehr
dazwischen. Nein, das ist direkt weg.
Genau. Darum, da muss man jetzt auch nicht einen Anspruch haben. Man darf manche Sachen noch nicht zu professionell machen, gerade wenn man sie privat macht. Du wirst ja wahnsinnig, macht ja keinen Spaß mehr. Ne? Also ich sag mal, bei uns eine Schinkenwurst machen, das macht keinen Spaß. Das ist verdammt harte Arbeit, wo verdammt viele Faktoren berücksichtigt werden, wo viele Leute verdammt sauer werden, wenn du die nicht im Griff hast. Darf ja privat nicht sein. Ne, wenn der Frau dir die Scheidung androht, weil du immer die Wurst jetzt nicht richtig gekuttert hast, so soll es ja nicht sein. Darum, es soll ja schon entspannt sein, es soll halt Spaß machen. Und da geht das, es geht auch mit Mineralwasser, es geht auch mit allem.
Also aber, du musst zu Hause das Eis sogar vielleicht weglassen.
Könnte man auch machen. Man kann es weglassen. Ich, also wenn ihr mich fragt, sage ich euch natürlich immer, was besser ist.
Ja, klar.
Ob man das nötig ist, das könnt ihr selber einschätzen. Ne? Also eine gute Wurst kriegst du damit trotzdem hin. Aber ich sage halt immer, wie es eine bessere Wurst werden würde. Aber der Anspruch zu Hause soll ja nicht sein, es soll Spaß machen, es soll lecker sein, es soll das eigene Produkt sein. Das hat ja einen ganz anderen Anspruch.
als das, was wir hier machen. Ne, bei uns geht es ja nicht um Spaß, bei uns geht es um eine verdammt geile Wurst. Das ist einfach ein anderer Fokus halt. Ne? Darum.
Aber das Wasser an. Würde sie zarter machen, das heißt, wenn ich sie zu Hause weglassen würde. Ich habe es ja immer ohne Eis Bratwurst gemacht.
Ja.
Fand die gut. Aber also, es wird fester werden.
Das ja, ist wieder zarter nicht. Also, weil zarter wäre jetzt die Scherkraftwirkung, die ich brauche, also den Kauwiderstand, den ich hätte. Aber es macht das Ganze ein bisschen cremiger. Cremig nicht im Sinne von, dass man es wirklich schmecken kann, sondern das Produkt ist an sich einfach ein bisschen weicher. Es ist elastischer, es hat nicht diese Gummikonsistenz. Weil du musst überlegen, so eine Wurst besteht halt nur aus Protein, Fett und Sehnen. Ne? Und die Sehnen, die machen quasi die Gummiwirkung, das Fett macht das Ganze ein bisschen geschmeidig und ein Muskel, der ist hart. Ne? Also wir kochen einen Bratwurst, der nicht bei 55 Grad, wobei das auch spannend ist, sie gar nicht so weit zu erhitzen. Aber das wird dadurch halt immer etwas kompakter. Und das Wasser sorgt einfach dafür, das ist ja emulgiert mit dem Fett und es sorgt einfach für eine ganz schön beißbare Masse. Das darf auch nicht zu viel sein. Ist auch gesetzlich tatsächlich verboten. Also es gibt Leitsätze, die schreiben uns vor, wie zum Beispiel ein Produkt gemacht werden muss. Zum Glück. Also darin sind unsere Spitzenqualitäten zum Beispiel definiert.
Wie viel darf da rein? Prozentual?
Also ich denke, das sind so 20-25% maximal. Ist aber schon sehr viel. Also 25 würde ich schon nicht mehr machen. Weil dann merkst du schon, dann flacht das ganze Ding oder etwas ab. Was spannend ist, ist das mit einer Brühe zu ersetzen. Das ist geiler Scheiß. Das haben wir ja mal ausprobiert, aber das explodiert den Geschmack irgendwann. Das ist dann irgendwann schon wieder so gepimpt, dass zu viel ist. Hier seht ihr den Rohrbruch. Ja, hier tropft es irgendwo gerade von der Decke. Das ist hier oben mit dem ganzen Areal, ist uns die Rohrleitung geplatzt.
Oh, hoppla.
Ja, tropft es. Irgendwo hier tropft es da.
Wie kriegst du so einen neuen Thermomix eigentlich hier rein?
Zusammengebaut, oder?
Nee, das ist ein. Also das hier schraubst du halt dran. Das ist alles ein Stück. Da kommt ein Sattelschlepper, da kommt so ein riesen Kran, der hebt den drauf und dann. Mit 10 Leuten und so Tonnenstützlastdingern wird er dann hier reingerollt. Dann wird das ganze Ding da wird mit Holz ausgekleidet und so und die ganzen Böden sind ja auch alle dafür gebaut. Also wir haben hier 3 Meter in die Erde gebohrt, um zu gucken, was hier für ein Boden drunter ist, damit er das Baby aushält. Weil klar, wenn der 10.000 Umdrehungen macht, ne, das ist schon Vibration. Das ist schon so.
Wenn ich jetzt zu Hause im Fleischwolf eine feinere Bratwurst haben möchte, wie würde ich das machen? Ohne Kutter?
Also ich putte immer zweimal bei kleinster Scheibe und die ist total fein.
Ja. Du wolfst die einfach ganz
mit Ei. Ich wolf die zweimal bei kleinster Scheibe und dann ist die...
Das würde gehen.
Schon Leberkäse gemacht.
Also ja.
Mit einer fertigen Gewürzmischung.
Ja. Das würde, glaube ich, gehen. Hast du dann Bindung? Das klebt dann
unfassbar.
Echt?
Ja. Kennst du die Gewürzmischung von Royal Spice für Leberkäse?
Nee.
Da ist sogar Hilfsmittel drin, ich glaube ohne Ende. Okay. Weil du mengst einmal durch, gibst das zurück und dann steht das schon.
Genau. Weil das wäre jetzt meine Vermutung. Also das... Wenn du es komplett ohne Mittel machen wirst, dann müsstest du wahrscheinlich danach nochmal ordentlich clean massieren. Das, was du bei einem Burger-Patty niemals machen willst, aber ne? Ja. Also wirklich das Ding nehmen und einfach, das ist richtig Arbeit. 10 Minuten lang Bindung erzeugen durch Reibung. Der Wolf erzeugt auch schon viel Reibung, gerade wenn du es zweimal durchgelassen hast und dann würde ich nochmal mehr reiben und dann kriegst du einen. Ich glaube schon, dass es geht, ja? Wie du erzählst. Also ein Fleisch, du kriegst so was geht zwischen feinen und groben Fleischkäse hin. Sowas, was du eigentlich kaum zu kaufen kriegst, ne?
Ja, das aber er ist schon echt sehr, sehr fein. Echt? Also von der Struktur
her.
Bitte?
Noch einen Tübingen.
Genau,
die hast du ja probiert. Geil. Die war richtig. Geil. Also ich glaube auch, wenn du es zweimal über eine ganz feine Scheibe mehrmals wolfst und sonst halt im Thermomix. Ne? Die Küche machen es immer im Thermomix.
Aber du machst ihn zweimal durch die kleine Scheibe und dann das dritte Mal noch durch fürs Abfüllen durch den Fleischwolf oder machst du nach dem zweiten Mal direkt?
Bei der Wurst oder beim Fleischkäse?
Bei der Wurst.
Bei der Wurst gehe ich hin, ich jag einmal durch, gewürze dann schon. Also ich würze das Fleisch, schneide es klein, würze das, jag es durch. Dann schlage ich es schon mal auf, wo ich jetzt halt sagen lassen, einmal reicht. Jagst dann ein zweites Mal durch mit dem Eis zusammen und dann habe ich einen Handfüller. Also,
okay.
Ne? Ansonsten würde es noch ein drittes Mal durchgehen,
okay.
Weil du kannst die Scheibe nicht weglassen, das ist ja ein Vegetar nicht. Von da habe ich einen Handfüller gekauft.
Oh. Okay.
Und dann ist natürlich easy. Ne?
Ansonsten mit einem Trichter. Richtig, auch ganz gut. Ja. Den Darm halt vorne ziehen, Knoten rein und dann immer. Ich muss halt nachher viel, du musst die Wurst dann quasi aufhängen und so von oben streichen, um die Luft in eine Ecke zu drücken. Und die kannst du dann nachher im Pixar im Darm rein und dann. Wie so ein Pickel.
Ah, ja.
Jut. Sind wir alle drin?
Ja.
Das ist scheiße mit dem Raum. Aber das ist halt am Wochenende, das ist schwierig. So, was wir hier haben, das ist unser alter Dreieckschraum, den wir quasi damals gebaut haben. Ihr seht quasi, also einmal oben die Maschine hat eine gewisse Spezialtechnik. Ihr seht da oben auch die Heizungen wieder davor. Das ist halt so ein Esser-Unikum, dass wir alles mit Heizungen kombinieren, um Luftfeuchtigkeiten steuern zu können. wir haben die Ventilatoren hier und jetzt stand hier bis vor kurzem noch ein V-Gerät. Das sind alles Faktoren, womit wir im Endeffekt unseren Geschmack kreieren. Die sind jetzt schon im neuen Voyager und die hier kommen dann quasi nachher nach. Worauf wir quasi achten ist, wir selektieren hier einmal die Rinder bei uns in der Zerlegung nach. Wir möchten eine gute Marmorierung haben, wir möchten aber auch nicht zu viel. Also wir möchten ein gleichmäßiges Bild haben. Das heißt, wir selektieren wirklich die Rinder danach, dass wir im Endeffekt nur die marmoriertesten Rinder nehmen. Aber auch davon, es gibt immer mal so richtig krasse Ausreißer nach oben, die werden dann im Endeffekt auch separat selektiert. Weil das halt auch kein gleichbleibendes Produkt mehr ist. Zu viel Marmorierung ist auch nicht mehr der rheinische Geschmack und irgendwann hat man das Ganze wie bei Gore, das ist wieder ein ganz anderes Produkt. Also wir möchten das perfekte Saftige Fleisch haben und darüber hinaus braucht man viel. So, das heißt, worauf achten wir? Wir möchten im Endeffekt, wir machen kleine Stücke, wir machen nicht mehr ganze Rücken, weil wir dadurch A viel besser portionieren können, aber wir kriegen im Endeffekt auch dadurch nochmal einen anderen Geschmack hin, weil er jetzt von beiden Seiten ein bisschen wirken kann. Und ich kann viel besser und frischer die Ware selektieren. Das heißt, die Stücke hier, wo du im Endeffekt nochmal eine dicke Fettkappe drauf hast, kann man sich vorstellen, greifen langsamer als diese Stücke hier, wo ja schon flacher ist. So, und der rausgehende Teil, das zeige ich euch gleich bei der alten Kuh, das wird noch flacher. Und bei unserer normalen Voyage-Ware schneiden wir die zum Beispiel, die nehmen wir gar nicht fürs Voyaging, weil das ganz anders schmeckt als das hier. Das heißt, wir selektieren die ganze Ware, nehmen nicht ganz zurück, um das Produkt noch einmal standardisierter quasi machen zu können. Was wir als Marmorierung haben wollen, das hier ist ein hoher Wert, darüber hinaus möchten wir gar nicht. Sondern so haben wir eigentlich die Zartheit, die wir gerne hätten, so haben wir unseren typischen rheinischen Geschmack. Und darüber hinaus sicherlich auch geil, wenn man es Wagyu und so weiter sieht, aber ist einfach nicht mehr das Produkt, das wir haben wollen. So, und wenn ihr jetzt seht, wenn ich jetzt quasi hier drauf drücke, möchte eine Rissbildung haben. Ne? Also das ist wie so Eis. Wie so der erste Frosteis, was quasi irgendwo reinregt, das soll so quasi aufbrechen. Dadurch fühle ich, wie hart die Oberfläche schon geworden ist und wie weich der Kern noch darunter ist. Es darf nicht zu dick werden, oder wir sagen, wir möchten diese Dicke haben als konsistentes Produkt. Wenn man es noch dicker, noch fester machen würde, würde im Endeffekt das Produkt einfach noch weiter vom Geschmack her gehen. Dann kommen aber die ersten erdigen Aromen, so dieses Champignon, dieses manchmal so ein bisschen muffige, das entsteht, wenn diese Schicht hier zu dick wird. Und da, wenn wir das so haben wir am ehesten das Butteraroma, was wir gerne hätten. Das merkt man auch, wenn ihr jetzt mal hier dran riecht. Einmal dran riechen. Also das ist so das Aroma, was wir gerne hätten. Also mal, riecht man so, wenn es wirklich warm ist.
Das machst du jetzt gerade
mit der Sandstufe,
damit es wärmer wird.
Ja, genau.
So kalt ist es
natürlich. Aber es ist jetzt, hier ist einfach noch zu kalt drin und es müsste jetzt viel wärmer werden. Aber durch diese Reifung kriegen wir halt dieses Butteraroma hin. Das haben wir auch mit diesen 5 Wochen. Wenn wir auf 7, 8 Wochen hochgehen, dann geht das schon, es wird immer würziger, dann wird es schon fast so ein bisschen in die Richtung Kräuter. Aber wir wollen es eigentlich bei Butter so ein bisschen, das ist halt so unsere Positionierung.
Wie alt sind die jetzt? Also wie lange reifen die jetzt?
Guck mal gerade, was da drauf steht.
Was da? 15.07.
21.07. Also dann haben wir die quasi reingenommen. Die sind dann noch 4 Tage älter, weil die bei uns im Schlachthof immer schon einen Tag am Knochen komplett hängen. Und dann kommen die quasi nach hier. Und die Stücke, die jetzt bald fertig sind, die sind jetzt schon weniger.
Was ist fertig sind? Also die jetzt schon fertig gereift sind?
Genau, die ab jetzt halt geschnitten werden können.
Ah, okay. Genau. Aber die lasst ihr trotzdem in der Reifekammer hängen und lasst die Leute vorbestellen. Es ist nicht so, dass die dann, dass sie irgendwas im Tresen liegen haben.
Doch. Wir haben schon im Tresen liegen, aber nur zum Wochenende hin. Wir haben das auch immer im Tresen dann liegen. Aber wenn einer sagen will, ich möchte genau hier von der Mitte haben, das mache ich ihm dann nicht live, sondern sage ich, geben Sie mir da ein paar Minuten, weil ihr könnt euch vorstellen, der holt jetzt Knochensäge und so weiter raus. Das ist mir einfach zu unsicher. Ne? Ich möchte nicht, wenn der ganze Laden ist voll, alle sind in Hektik, ich möchte nicht, dass Mitarbeiter in Hektik mit einer gefährlichen Maschine. Nee, das sind Umsatzentscheidungen. Ne? Es ist so gefährlich. Es ist so gefährlich, dass der ganze Laden steht voll. Da sind schon Leute mit Hufen am Scharren und irgendeiner muss an die Säge jetzt ran. Will ich nichts mehr. Die sollen das vorbestellen. So ein geiles Produkt bestellen wir auch noch vor. Ne? Dann freuen die sich mehr drauf. Wir können es perfekt vorbereiten. Wir können uns da auch Zeit lassen. Können das auch richtig machen. Wir können das auch nochmal nachkontrollieren.
Ja. Ich war in Frankreich bei einem Metzger und habe da schon Flanksteak gekauft. Ein Ehepaar steht hinter dem Tresen in aller Ruhe. Der ganze Laden brummt wie die Hölle.
Ja.
Und der holt, ich wollte Tatar haben, der geht hinten rein, holt den hintere Teil raus, fängt da an rauszuschneiden, fängt das an zu parieren in einer Ruhe.
Ja. Ja. Genau so hätte ich es auch gern. Ne?
Ja, ja. Es macht mir auch Spaß zuzugucken.
Ja. Also wenn du vorne in der Schlange stehst.
Ja.
So sieht es quasi beim Rindfleisch aus. Und hier ist dann etwas, was bei uns sehr einzigartig ist, das Schweinefleisch. Das kann man eigentlich auch hören. Das heißt, das ist jetzt quasi unser Duress-Schweinefleisch. Und das ist tatsächlich sehr, sehr spannend. Man sieht es eigentlich kaum noch durch, weil es schon abgetrocknet ist. Wir schaffen es, diese Schicht hier klein zu halten und trotzdem am Marmorierung hinzukriegen. Und das ist etwas, was einzigartig ist, weil die Industrieschweine, die haben hiervon nochmal deutlich weniger und haben gar keine Marmorierung mehr gehabt. Dann kamen diese robusten Schweine wie Durox und Mangaliza, die hatten dann irgendwann so viel Fett und hatten dann ein bisschen Marmorierung. Wir arbeiten daran, wir möchten diese Schicht hier nicht zu dick machen, weil dadurch halten wir das Produkt im Endeffekt verwertbar. Wir schmeißen nicht so viel weg. Ich sage immer, ich finde Fett auch geil, aber das Fett sollte nicht mehr sein als das Fleisch. Ne? Sonst bestelle ich mehr Lado. Naja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir dadurch hin, dass wir den großen Luxus, das große Glück haben, dass wir die Schweine für uns selektieren können. Das heißt, ihr seht hier eine Tätowierung drin. Und die Tätowierung entsteht bei uns dadurch, dass wir Eber testen. Das haben wir gar nicht auf jedem Stück, sondern wir wissen ja irgendwann, von welchem Eber quasi welche Schweine kommen. Und wir haben den großen Luxus, das Brot ist uns erlaubt, dass wir Einfluss auf die Eber nehmen können. Das heißt, ein Eber, der nicht marmoriert ist oder nicht von uns zart genug ist, den schmeißen wir raus. Nicht jeder Duroc ist gleich Duroc, bei weitem nicht. Also wir haben schon...
Jeder Eber bei der Züchtung, ne? Ja. Die ist ja tot. Den Eber können Sie ja nicht rausschmeißen.
Genau, wir können es erst bei den Nachkommen. Also wir haben jetzt, werdet ihr vielleicht mal kurz sehen, eine Box ist aktuell leer, der hat es nicht geschafft. Ne? Also der kam früher zu uns, sage ich mal. Und wir haben jetzt zum Beispiel da einen Eber gerade sitzen. Der wartet jetzt auf die Bestätigung. Also ich glaube, der hat vor ein paar Monaten das erste Mal abgesahmt. Und wir warten jetzt eineinhalb Jahre lang. Eineinhalb Jahre
Bestätigung?
Lang, auf die was wartet ihr? Die Bestätigung. Eineinhalb Jahre lang warten wir jetzt, bis wir davon mal die ersten Nachkommen gesehen haben.
Was heißt Bestätigung?
Bestätigung. Also okay. Den testen wir jetzt erst. Der durfte jetzt quasi ungefähr 30, 40 Schweine, seinen Teil dazu beitragen. Und wir warten jetzt quasi, bis die ausgewachsen sind, bis wir die geschlachtet haben, gucken uns die an und gucken, ob er dafür geeignet ist. Das macht kein Unternehmen so. Also die gucken sich Magerfleischanteile an, aber so Marmorierung, Verhalten der Tiere, der Nachkommen, wie sehr laufen die mit den Menschen mit und sowas, das gibt es eigentlich so gut wie gar nicht. Das ist schon ein großer Luxus, dass Frucht uns das erlaubt. Weil ihr könnt euch vorstellen, so ein Eber hat dann zwei Jahre lang gefressen. Ja, eigentlich drei Jahre, weil der ist ja ein Jahr alt gewesen, als er ausselektiert wurde. Drei Jahre lang gefressen, damit der blöde Metzger sagt, den will ich nicht. Aber gut, das zahlen wir nicht dafür und dann kommen wir damit schon alles klar.
Wie lange bleibt das Fleisch zitten?
Wir machen Schweinefleisch zwei Wochen. Wir haben bei Schweinefleisch festgestellt, dass wenn du es über die zwei Wochen machst, das kriegt schon eine sehr fremde Note. Also das ist spannend, aber ich finde, das ist so der zweite Schritt dann. Also das werden wir im Edeka Esser ein paar Mal mit einführen, aber bei uns in den Fachgeschäften verkaufen wir es mal nur mit zwei Wochen.
Wie ist das mit dem Mix mit Rindfleisch zusammen in einer Kammer? Mal separat alleine Schwein? Habt ihr es ausprobiert?
Ja, wir hatten damals richtig Schiss, als wir das hier ausprobiert haben. Klar, man hat immer Schiss. Also aktuell hätte man Schiss und Geflügel mit drin aufzuhängen. Wir haben nachher festgestellt, also wenn du die richtige Schweinefleischqualität hast, alles kein Thema. Weil das ist das Spannende mit unser Duress verhält sich wie Rindfleisch. Also wir reifen, das ist hier im Raum daneben, auch die Nassreifung machen wir mindestens 7 Tage. Das heißt, wo normales Schweinefleisch nach 7 Tagen schon verkauft ist und nach 7 Tagen auch, abgelaufen ist, sauer ist, wir reifen das erstmal 7 Tage, bevor wir es verkaufen. Unser Schweinefleisch verhält sich eigentlich mehr wie Rindfleisch. Wir können nicht genau erklären, warum das so ist. Also wir haben eine Vermutung, weil den Tieren es besser geht, weil sie besseres Futter kriegen, weil wir bessere Rassen haben, weil wir als Metzgerei schon ein bisschen was wissen. Aber wir wissen noch nicht, warum. Wir starten jetzt gerade ein Fleischforschungsprojekt in Berlin, wo uns die TH Wilderau, mit der wir 3 Jahre lang analysieren, warum ist das so. Weil ich sage immer, wenn das, was wir hier herausgefunden haben, wenn wir das jedem Biobetrieb irgendwie ermöglichen könnten, dieses Wissen, dann wäre abgerechnet Tierhaltung von heute auf morgen in größeren, also dann wäre das wahrscheinlich schon fast Standard. Ja, weil wir es schaffen, es einfach hier ein verdammt gutes Schwein zu einer Rindfleischqualität zu schaffen. Wir sind die Einzigen, die das bewusst hinkriegen. Die Iberico-Qualitäten aus Schweinern zum Beispiel, die haben das unbewusst hingekriegt. Die wollten irgendwann Schweinefleisch exportieren und haben es notgedrungen so lange halten müssen. Aber die wissen auch nicht, warum das geht. Und da möchten wir jetzt quasi hin, das rauszufinden, weil das Fleisch wird einfach immer zarter und saftiger.
Ich meine jetzt von der Aromatik her, wenn ihr Schwein separat...
Ja.
Also habt ihr es mal ausprobiert, wie die Aromatik sich verändert, wenn ihr das... War egal, ob das drin zusammen,
nö, also das Parfüm vom Rind. Kein großer Unterschied, doch das Parfüm vom Rind wirkt schon, weil die Schwarte produziert selber eigentlich keinen Geruch, die ist geruchsfrei. Das Fett schon, würden wir hier die Schwarte abziehen, würde das Schweinefleisch schon diesen Geruch erzeugen, möchten wir aber nicht. Also wir möchten im Endeffekt hier den Schutz noch drauf lassen, Das sorgt dafür, dass das hier kein Parfüm abgibt, aber dass hier auch kaum Parfüm drankommt.
Okay. Also
das bisschen, was hier drankommt, das ist, schmeckst du kaum okay. Nach außen. Also okay. Es ist ein Einfluss da, aber dadurch, dass das durch die Schwarte noch geschützt ist, schmeckst du es gar nicht so scharf.
Wenn du die Schwarte runternehmen würdest und es dann komplett in einer reinen Schweinekammer legen würdest, dass es komplett dann auch in seinem eigenen Parfüm liegt, würde dann...
Das würde auf jeden Fall eine Geschmacksveränderung erzeugen. Wir haben es bei uns oben in meinem kleinen Voyager, den haben wir mal komplett vollgepackt. Das haben wir da ausprobiert, fanden es jetzt aber nicht so geil. Okay. Also das war schon gut, aber das,
okay.
das war nicht lieber auf den ersten Blick.
Okay.
Aber wir werden in Zukunft wahrscheinlich auch mal öfter ohne Schwarte einfach in der Kammer mitreifen. Ne? Wir werden einfach viel auswählen. Wenn wir jetzt hier Rotwein überkippen wollen, dann muss ich Schwarte haben. Ne, da brauchst du Kontakt zu der Fläche, die du nachher auch isst. Ah ja, was ich jetzt eigentlich sagen wollte. Eber, selektieren wir durch diesen Code. Dieser Code ist gesetzlich vorgeschrieben, den muss eigentlich jedes Schwein haben. Wir haben aber eine Zahl mehr. Man sagt uns immer, ihr seid so blöd, ihr könnt nicht mal einen Code aufdrucken, ihr habt eine Zahl zu viel. Ja, ja, wir sind so blöd.
Dann macht ihr eure eigene Chargennummer dann quasi raus.
Genau. Ich habe ja nur 5 Eber gerade.
Ja, ja.
Ich brauche, also mir reicht es. 1 bis 9 Euro reicht mir.
Genau.
Weil die Muttersamen, die wechselt man nicht so häufig. Also da sind Veränderungsprozesse über 1-2 Jahre erst. Also wir züchten unsere Landrasse jetzt seit 30 Jahren. Also der Bruder von Kurt züchtet die Mütter quasi. Und da sind Entwicklungen einfach langsamer. Weil da geht es auch viel mehr um Mütterlichkeit und Verhalten. Und die Landrasse ist da eigentlich schon das marmorierteste Muttersautier, was es eigentlich gibt. Also so Mangalitsa und Dubox als Muttersauen sind nicht so nett. Die sind dem Wildschwein sehr, sehr ähnlich und sind damit sehr
ruppig.
Ruppig, ja. Da ist Robustheit auch als Ruppigkeit. Ne? Also wenn da so ein Ferkel mal im Weg steht, dann, also da sind die Landrassen viel entspannter, Hängeohren, die pennen eigentlich den ganzen Tag. Das sind die perfekten Mütter. Schon so. Es ist eine Massieranlage. Das heißt, wir tun hier Fleisch rein. Das ist, im Endeffekt, ihr seht das an den großen Ringen. Das sind Vakuumringe. Die sorgen quasi dafür, dass wir hier ein Vakuum drin ziehen können. Der Muskel durch das Vakuum zieht sich ein kleines bisschen auf, vergrößert sich, macht sich dadurch einfacher massierbar und dann dreht sich die Trommel ganz, ganz langsam. Das Fleisch bewegt sich einfach die ganze Zeit, wird massiert und dadurch wird unser Kochschinken unter anderem so zart. Es hat einen anderen Effekt noch, das ist im Endeffekt die Bindung. Das, was Sascha macht, wenn er es zweimal rollt, durch die Reibung bindet sich Fleisch, es fängt an zu kleben und das machen wir hier auch. Bindung macht aber jeder so, wir gehen aber viel detaillierter in die Massage einfach rein und schaffen es quasi dadurch, dass das Fleisch noch einmal so zart wird, wie es halt bei uns im Kochschinken dann nachher ist. Wir haben eigentlich von der Herstellungsart her einen italienischen Kochschinken. Also die deutschen Kochschinkenhersteller machen das Ganze ganz schnell und schicken es sofort raus. Unser Kochschinken reift über den gesamten Prozess ungefähr 10 Tage. Also der ist 2 Tage lang reifen wir das Fleisch wie in einem Art Dry Aging, dann wird das gesalzen. Dann geht es erstmal in den Keller. Im Keller reift es auch nochmal 2 Tage. Dann wird das massiert. Dann reift es nochmal einen Tag und dann wird es erst verpackt. Das könnte man alles in einem Tag machen. Aber wenn du dem Produkt Zeit gibst, wird es zart und bringt Geschmack. Und das Einformen und Kochen muss erfolgen, wenn das Produkt quasi eigentlich seinen Höhepunkt erreicht hat, von der Zartheit her. Weil dann hältst du diese Zartheit und dann hat man das, was man unseren Kochschinken feststellt, den kannst du so auseinanderziehen. Der ist nicht gummiartig. Der zerfällt nicht so ganz extrem, aber du merkst, wie die einzelnen Fasern schon locker sind. Also da beißt du einfach rein und der ist unglaublich zart. Hierzu kommt quasi eine Form. Ne? Das heißt, in diese Form tue ich quasi das Fleisch rein, drücke diese Form drauf und der presst mir dann daraus quasi diese ovale Form. Durch den Druck entsteht was ganz Besonderes, dass wir im Endeffekt die Fleischsäfte auch ins Fleisch reinpressen. Und dadurch kriege ich einen Kochschinken, der etwas kompakter ist und auch diese typisch runde Form quasi besitzt. Beim Klosterschinken machen wir das aber nicht. Das heißt, einen normalen Unterschinken, den vakuumieren wir, formen den dann quasi hier. Das ist kein Formfleisch. Das ist klassischer Handwerkskochschinken.
Geform.
Das machen alle.
Nicht Formfleisch.
Genau. Ja. Formfleisch ist, wenn du in die Maschine Hackfleisch reinschmeißt, also das Billigste, was du finden kannst, da noch ein Bindemittel mit reinkippst, das Ganze wie Gummi zusammenklebt, du das dann auch hier rüber machst, beziehungsweise das füllst du einfach über Maschinen ab. Und dann hast du nachher diese gummiartige Konsistenz, die man hat. Ne? Wo du denkst, habe ich jetzt in meine Schuhsohle gebissen oder was ist das? Das ist Formfleischschinken. Hier kriegt ihr einfach nur eine runde Form. Das machen alle Handwerksbetriebe. Beim Klosterschinken ist es aber nicht so. Hier habe ich Unterschale und Oberschale. Sag mal, von vielen verschiedenen Schweinen da drin. Beim Klosterschinken schneide ich von einem Schwein, Ober- und Unterschale bleiben zusammen. Mit der Schinkenrolle sind die komplett verbunden. Das ist ein langes Stück. In der Mitte nehme ich die ganzen Sehnen aus, roll den quasi wieder zusammen. und lege davon mehrere Stücke da rein. Tummel die und die fallen nicht auseinander, die bleiben immer an einem Stück. Die hole ich dann raus, schlage die in ein rauchdurchlässiges Papier ein und die werden dann mit der Knotenmaschine, ist auch, wenn ich rausfahre, das ist eine Knotenmaschine, der bindet dann quasi Knoten damit. Und die wird dann quasi nur mit Seilen quasi gedrückt. Das heißt, nicht an allen Stellen gleichmäßig, sondern nur an den Stellen der Seile. Das ist eigentlich die Hand, das ist die handwerklichste Art der Kochschinkenherstellung. Aber wird nicht im Vakuum gereift, sondern den reifen wir tatsächlich so und vakuumieren den dann nach. Weil den räuchern wir dadurch nochmal ganz extrem aus. Und dadurch kriegt ihr dieses ganz einzigartige Aroma.
Also auch nochmal vom Aufwand nochmal gute Tacken mehr Arbeit.
Das ist vom Aroma her anders, oder?
Der normale Schinken ist ja nicht. Ganz anders. Also allein durch das Räuchern auch. Das ist ein ganz anderes Produkt.
Ja, jetzt sind wir aus der Metzgerei zum Edeka gefahren. Das ist eine Tour gewesen. Ich habe gedacht, ja, Erkelenz ist ja nicht so groß. Das kann ja jetzt nicht dauern. Aber ich glaube, wir waren bestimmt 20 Minuten unterwegs von Metzgerei bis zu dem Edeka. Also völlig unterschätztes Fleckchen Erde da. Und ja, wir steigen jetzt direkt ein. Wir sind in der Gemüseabteilung und gehen dann so langsam zur Metzgerei rüber. In der Metzgerei haben wir da hinten dann einen kleinen Tasting-Tisch, wo wir was verkosten wollen. Und ganz zum Schluss geht es in die Reifekammer. Und ja, dann Film ab, Max.
Wir fangen mit Obstgemüse tatsächlich an. Ja. Wie gesagt, der Markt ist mal mit dem Bruder. Der sagt jetzt gleich auch mal Hallo, wenn er dazukommt. Heute ist halt viel los. Der wird nicht die ganze Zeit mit dabei sein. Was wir im Endeffekt hier machen, und das ist insofern ganz spannend, wir bedienen einfach ein breiteres Klientel. In unseren Fachgeschäften haben wir im Endeffekt nur die regionale Qualität. Und hier erweitern wir das Ganze einfach nochmal mit Sonderangeboten auch von der Edeka, um Leute auch die Möglichkeit zu geben, sich Stück für Stück anzutasten. Also ich sehe in so etwas hier die ganz große Chance, dass die Leute, ich sag mal, gerade mit dem Studium fertig, jetzt im ersten Job, haben noch nie gelernt, ein Fachgeschäft einzukaufen, weil sie das Geld dafür im Studium auch nicht hatten, dass die hier sich so Stück für Stück rantasten müssen, dass sie nicht direkt ihren ganzen Einkauf switchen müssen, sondern die können Stück für Stück, ich sag mal, noch Sonderangebote kaufen und dann, ich sag mal, einen Durest einmal ausprobieren im Monat, dann vielleicht einmal die Woche, da mal so ein Peacock-Hähnchen ausprobieren. Hier kann man sich einfach mehr rantasten als bei uns im Fachgeschäft, wo im Endeffekt dann nur noch eine Auswahl vorhanden ist. Und das finde ich insofern auch gesellschaftlich ganz, ganz wichtig, dass man das den Leuten auch wieder beibringt. Ne? Weil einfach die Metzgereien sterben, glaube ich, deswegen aus, weil, sag mal, gerade viele in unserem Alter das gar nicht mehr kennen, dort einzukaufen. Und das können wir hiermit, sage ich mal, wieder so ein bisschen mischen und können die Leute wieder da so ein bisschen ranführen. Und das ist auch das, was wir in Erkelenz merken. Also wir haben diesen Markt hier aufgemacht und wir haben drei Fachgeschäfte hier in der Nähe und die halten immer noch die gleichen Kunden. Also wir haben keinen Kunden hierhin verloren, weil es ein ganz anderes Klientel eigentlich anspricht. Jetzt haben wir mehr Leute, die auch mal hier einkaufen gehen. Wir haben auch viel mehr Leute, die vorher nicht in die Fachgeschäfte kommen. Die haben das hier ausprobiert und kommen jetzt auch mal ins Fachgeschäft. Und das finde ich ganz, ganz toll, dass das Ganze so einen Synergieeffekt halt hat. Wir versuchen da, wo es geht, mit regionaler Ware zu arbeiten. Regionalen Bananenproduzenten haben wir noch nicht gefunden. So, das geht natürlich nicht, aber zum Beispiel, ich sag mal, die Kartoffeln kommen zum Beispiel jetzt von einem regionalen Erzeuger. Dann seht hier viel diese Mein-Land-Ware, wo die Edeka mit regionalen Erzeugern kooperiert, wo die im Endeffekt dafür stehen, dass das Produkt jetzt halt von diesem Landwirt ist, dass wir das Ganze einfach so transparent wie möglich machen. Um einfach, ich sag mal, wieder in der heutigen Gesellschaft ist Transparenz was Wichtiges. Wie wir wissen, wo die Ware herkommt, dass wir einfach darauf halt eingehen können.
Boah, das ist ja Strategie der Edeka,
genau, genau. Das ist Mein Land, ist quasi das, was die Edeka Rhein-Ruhr quasi hier macht. Und das möchten wir auch insofern unterstützen, weil es erstmal gesellschaftlich ein guter Aspekt ist. Also man muss das auch nicht immer im kleinen Rahmen neu machen, sondern wenn es da ein gutes System gibt, dann ist das doch schon mal verdammt vernünftig, sage ich mal.
Ja, vor allen Dingen bringst du halt den Leuten, glaube ich, auch bei, wenn du jetzt hier bist, dass du nur in ein Geschäft gehst und alles bekommst.
Genau.
Wenn du, das ist schon anspruchsvoll, wenn du in fünf Läden musst, du musst Gemüse, gehst du lecker, wenn du dann deinen Tag so verplanen musst, hast du ja auch nicht nur von den Preisstufen hast du hier die Möglichkeit, sondern auch dann zu lernen, auch vielleicht mehrere Geschäfte zu
genau gehen. Genau so ist es.
Ja, vor allen Dingen ist es ja auch so, wenn wir ja hier auch sehen, wir sind alles nicht verpackte Ware. Dass ich letztendlich ja auch in der Metzgerei fortsetze. Das heißt, ich habe dann eben die absolute Frische, die noch nicht verpackt wird.
Genau. Also auch Gemüse, wenn ich mir dann angucke, der Plastikmüll ist auch ganz schön groß hier. Ja. Alles verpackt. Vor allem im Bio-Bereich.
Im Bio-Bereich ist es
so.
Ja, genau. Das ist auch so. Und das ist auch das, wo wir quasi, man versucht sich Schritt für Schritt halt fortzuentwickeln. Wenn man sich zum Beispiel vorstellt, nimmt jetzt Kräuter zum Beispiel. Ne? Wenn du Kräuter aus der Region haben müsstest, so ein Markt hier verkauft pro Tag 5 bis 6 Kilo Kräuter. Wenn dafür jetzt der Landwirt extra fahren würde, was A, da CO2 freigesetzt wird, beziehungsweise was die Kräuter auch für einen Aufpreis kriegen würden, weil er ja irgendwo, ich sag mal, 30 Euro Fahrtkosten auf 6 Kilo Kräuter umlegen muss,
dann erreichen oder dann machen wir das Ganze auch so kompliziert, dass ich dann zum Beispiel sage, das ist dann auch nicht mehr regional, wenn dafür jetzt jedes Mal 1000 Kleinfahrzeuge fahren. So Produkte zum Beispiel beziehen wir über die Edeka, die kommen dann hier aus der Region, die nehmen den Transport und dann ist das Ganze auch umwelttechnisch wieder einfacher. Mit Wurst und Fleisch ist es was anderes, das sind dann irgendwo 150 Kilo, die du fährst, ne? Darauf sind 30 Euro ganz schnell verteilt, dann merkt man das dann auch nicht so. Das heißt, das ist immer eine Frage, ich sage mal, Rewe Richard sagt ja auch was, ne? Die das sehr, sehr groß durchgezogen haben, die sehr, sehr viel direkt von den Landwirten beziehen, weil sie auch viel bündeln. Also die haben dann wirklich, ich sage mal, einen Großhändler zum Beispiel, da liefern die an und der fährt dann die Kräuter und fährt, also zum Beispiel Bio-Kräuter Palm fährt der zusammen, der nimmt die Gurken, glaube ich, mit, auch die Salatköpfe, die transportiert er alles separat. Und Champignons zum Beispiel auch, alles, was wenig wiegt. Ne? Das heißt, da hat er so ein Netz aufgebaut und das Netz hat halt bei uns die Edeka zum Glück schon berücksichtigt, was Rewe Richard sich da halt selbst aufgebaut hat. Ne?
Okay. Fleischprodukte, die sozusagen Zug für Fachgeschäft oder für hier sind, dass man nur deswegen dahin muss?
Ja, so ist eigentlich die Idee. Also wir unterscheiden uns vor allem dadurch im Handel, dass wir bei uns, ich sag mal, 70% der Theke Fachgeschäftqualität ist.
Nee, ich meinte, gibt es, wenn ich euer Fachgeschäft, eure Theke hier im Edeka vergleiche, gibt es ein Produkt, deswegen ich ins Fachgeschäft muss, auch wenn ich es von hier kenne?
Nee. Nur hier andersrum. Hier jetzt nicht. Also, der Artikel, den wir zum Beispiel nicht im Großhandel anbieten, ist das Schweinemett. Das haben wir nur bei unseren Fachgeschäften, aber das hätten wir jetzt hier auch. Also das hier ist eigentlich wie ein Fachgeschäft, muss man sagen, weil wir hier wirklich viel Einfluss drauf haben.
Okay. Mich würde mal interessieren, vielleicht mal als letzte Frage, was hier den ganz preisbewussten Käufer, der Edeka-Eigenmarke, wie heißt es denn, günstige?
Gut und günstig?
Ja, gut und günstig,
genau.
Hast du den, der Chateau Romane Conti vielleicht aus dem Wein, egal, und sein Wagyu? Dry Age aus Japan kauft.
Ja.
Was wollt ihr bedienen mit eurem Fleischkonzept? Eher das total hochpreisige? Ich meine, das total günstige geht nicht. Oder die Schicht in der Mitte, die sagt, hey, Achtung, ich gönn mir einmal die Woche vielleicht ein Stück Fleisch.
Wir haben in unseren Fachgeschäften bedienen wir ganz klar die Mittelklasse. Also wir haben kein Wagyu oder so etwas. Das komplett hochpreisige sehe ich auch nicht den Markt für. Sondern wir bedienen die Mittelklasse, also eine gute regionale Qualität. Gerne auch mal Premium Richtung Dry Aged, aber es muss jetzt nichts aus Japan eingeflogen sein. Das bedienen wir nicht. Wir bedienen in unseren Fachgeschäften nicht den Preiseinstieg. Möchten wir nicht und auch passt auch nicht ins Konzept. Dafür haben wir einfach mit der Bedientheke auch zu hohe Kosten. Was wir hier quasi machen, ist, wir mischen hier, dass die Leute Preiseinstieg kaufen können. Also auch mal gut und günstig. Genau, zum Beispiel die gute günstig Kartoffeln, dass wir einfach da den Leuten die Möglichkeit geben, sie können das machen, sie können aber auch die regionalen Waren kaufen, die natürlich teurer sind. So können sich die Leute aber Stück für Stück rantasten. Weil was ich feststelle ist, und das ist das Problem der Fachgeschäfte, viele kennen es nicht mehr dort einzukaufen. Daran muss ich die erst wieder gewöhnen. Und hier können wir die daran gewöhnen. Das heißt, wo man normalerweise sagt, man positioniert sich ganz klar auf eine Zielgruppe, sagen wir tatsächlich, wenn wir uns ganz klar auf eine Zielgruppe konzentrieren, die lernt es gar nicht mehr einkaufen zu kommen. Darum mischen wir absichtlich zwei Zielgruppen. Aber sicherlich, ich sag mal, der Preiseinstieg, den bieten wir hier an. Das Ziel ist aber immer, die Leute davon zu überzeugen, hey, kauft regionale Qualität. Also das hier ist eigentlich ein gesellschaftlicher Lehrmarkt. Also wir versuchen den Leuten etwas beizubringen, wir versuchen den Leuten die Wahl zu lassen. Nicht immer das Dogma von wegen, kauft zwingend bei Metzger, sondern dass sie sich rantasten können. Einmal im Monat bei Metzger kaufen, einmal die Woche, dass sie sich Stück für Stück da hinkommen. An Weihnachten, also wir merken das immer bei Kickockhähnchen, wie die Kickockhähnchen explodieren an Weihnachten. Weil an Weihnachten sind die meisten Neukunden im Kickockbereich. Die kaufen Weihnachten ihr erstes Kickockhähnchen. Und das kaufen die dann wahrscheinlich das ganze nächste Jahr gar nicht mehr, bis nächstes Jahr Weihnachten. Irgendwann sagen die immer, ich habe keinen Bock mehr auf ein normales Hähnchen, wir kaufen das jetzt nur noch. Im Fachgeschäft ist das schwierig. Hier ist es einfacher, die Leute so Stück für Stück ranzuführen. Wir haben aber auch Kunden, die kommen per se, gehen weiter. Also wir haben Kunden, die kaufen hier alles bis auf Fleisch und Wurst und kaufen Fleisch und Wurst weiter im Fachgeschäft, weil dort ihre Lieblingsverkäufer ist. Finde ich auch ganz toll, dass die Leute sich so viel Zeit nehmen. Also so soll es auch sein. Dann gehen wir einmal weiter. Wir müssen einmal drüber reden. Ne? Also der Fibrolin-Skandal schlägt ja um sich und ich sag mal so, die Discounter trüben sich ja mit immer so transparent und rückverfolgbar zu sein, dass jetzt nach 3 Wochen immer mehr Länder rauskommen, wo die Ware hin ist. Da sieht man, wie rückverfolgbar tatsächlich Sachen sind. Und das ist auch immer etwas, wir werden immer vom Handel gefragt, ja, wir müssen jetzt auch ein Rückverfolgbarkeitssystem haben, damit wir garantieren können, wo die Ware herkommt. Und ich sage immer per se nein. Weil euer Rückverfolgbarkeitssystem funktioniert ja gar nicht. Ne? Innerhalb von 2 Wochen kommt jedes Jahr ein neuer Skandal raus, weil keiner weiß, wo die Ware hin ist. Der Aldi nimmt alle Eier konsequent raus, weil er gar nicht mehr weiß, wo es hingeht. Ne? Das nennen die rückverfolgbar. Wir haben hier einen Produzenten. Das macht es tatsächlich bei uns unglaublich rückverfolgbar. Weil ich habe den angerufen, habe gesagt, du erklär mir mal, was ist denn da gerade in den Medien? Und der sagt, ja, es gibt Ställe, die reinigen alles mit Chemie. Er macht Muschelkalk und Wärme. Das heißt, er ist quasi komplett skandalfrei, hat damit überhaupt gar kein Problem. Ich war am Montag auch bei ihm. Wir haben mehrere Presseleute da durchgeführt, die halt mal sehen wollten, okay, wie kann man es denn auch anders machen? Und das machen viele Landwirte so. Also das finde ich was ganz, ganz Tolles. Und das bestärkt uns natürlich auch unglaublich in der Regionalität. Ich habe einen Erzeuger, den rufe ich an, der sagt mir, hey, ist alles cool. Der erklärt mir, wie die ganze Sache funktioniert. Und wir haben es ja im Facebook echt übertrieben auf die Posts. Ich glaube, ich habe 10 Posts gemacht, aber auch absichtlich, weil einfach jeder sollte wirklich mitgekriegt haben. Sowas ist wichtig. Ja, sowas ist unglaublich wichtig, dass wir solche Situationen nutzen, um uns da halt auch zu profilieren. Und man sieht ja auch die Menge. Ne? Also über 50% der Menge an Eiern, die wir verkaufen, sind vom Schlickhof, also von Familie Hermanns. Ich glaube, das bestärkt uns extrem darin, dass es gut ist, was wir da tun.
Die andere, also habt ihr noch andere Eier? Aber ihr habt
genau. Nur die. Nee, wir haben nicht nur die, also wir haben, da unten siehst du jetzt zum Beispiel auch, wir haben auch gut und günstig, also auch wieder den Preisanstieg, wo du ja auch siehst, ist mal fast die Hälfte vom Preis her. Finde ich auch wieder wichtig, dass der Kunde es selbst wählen kann, weil alles andere wäre ein Dogma.
Alles andere anderen habt ihr die Sicherheit auch?
Da haben wir die Edeka direkt angerufen, sonst hätten wir sie rausgenommen, die konnten die Sicherheit direkt geben. Also wir haben hier 100%ige Sicherheit, aber auch hier sage ich zum Beispiel, es gibt ja viele Leute, die sagen, ihr bietet ja beides an, was ist das? Wir müssen doch die Leute überzeugen von regionaler Qualität. Und das geht nicht mit du musst, sondern der Mensch entscheidet selbst. Und wenn wir den zu oft zwingen, geht er einfach zum Discounter und kommt nie wieder. Der kommt nie wieder ins Fachgeschäft. Und darum finde ich das hier wichtig, dass wir hier zwei Sachen anbieten. Das machen wir in unseren Fachgeschäften nicht und damit erreichen wir auch nicht jeden. Darum ist es wichtig, dass da so ein System parallel existiert. Darum finde ich das so wichtig, was halt, ich sag mal, Supermärkte wie Gutnick oder wie Richard auch machen, dass sie nämlich genau diese Form hier einfach leben und gucken, wo kriegt man diese Qualitäten halt her. Die vermischen Fachgeschäfte. Und das ist gut so. Ja. Das heißt, wir haben jetzt hier quasi Picanha Steaks, Sascha, wo wir Fettabdeckung mal versucht haben, was halt hinzukriegen, australische. Wir haben jetzt hier quasi unser Duress Cotlet Dry Age mit dabei. Wir haben hier eine Schinkenrolle mit dabei. Hier haben wir Dry Aged, und zwar Dry Aged so, dass die Außenfarbe auch schon mal abgetrocknet ist. Also ein Doppel-Aging könnte man das Ganze nennen.
Das heißt, die letzte Meile hier
noch. Die letzte Meile hier quasi noch gemacht. Die möchte ich absichtlich verkosten, weil viele sagen optisch, ja, aber das ist doch gar nicht so gut. Ihr werdet es gleich schmecken. Das hier intensiver geht der Geschmack nicht. Das ist quasi ein Doppel-Dry-Aging. Würde ich das jetzt zum Beispiel vakuumieren, würde die Feuchtigkeit wieder sich im ganzen Produkt homogenisieren. Und das hätte einen Nachteil, weil wenn ich dann das Produkt wieder in die Pfanne reintue, tritt wieder Wasser aus. Und dann habe ich wieder ein Kochen anstatt eines Bratens. Dadurch, dass jetzt hier die Oberfläche aber abgetrocknet ist, tue ich das in die Pfanne, es verliert viel weniger Wasser und es röstet viel, viel besser, was wir auch gleich am Produkt sehen werden. Und wir haben dann noch ein Flat Iron Steak, ebenfalls in der Verkostung mit drin, zum Vergleich. Ich glaube, damit muss ich mal schon mal sagen. Flat Iron ist in der Schulter. Das heißt, du hast das klassische Rinderblatt, wo die dicke Mittelsehne drin ist. Das ist ungefähr an dieser Stelle. Und das ist quasi der Muskel, einmal oben, einmal unten. Meiner Meinung nach das moderne Flanksteak. Es ist ein bisschen feinfaseriger noch, einmal auch ein Ticken zarter.
Ja, die Schwaben schon mal drunter gehört irgendwie.
Genau, die Schwaben machen so in die Richtung Schäufele. Genau. Es ist aber noch einmal zarter. Und das Flanksteak, also viele sagen hier ganz Tierverwertung, das Flanksteak ist ein B-Cut. Das Flanksteak ist schon lange kein B-Cut mehr. Also ein Flanksteak ist wie ein Roastbeef von den Hüften ein A-Cut geworden. Darum promoten wir den jetzt auch nicht mehr, weil davon gibt es einfach zu wenig. Darum gehen wir jetzt in die Richtung Flat Iron. Flat Iron ist geschmacklich, finde ich, auch einzigartiger. Also es geht fast in die Richtung Wild. Also es ist einer der intensivsten Muskeln. Ist noch nicht so krass wie der Nierenzapfen, aber es ist, ich sag mal, nach dem Nierenzapfen eines der intensivsten Stücke quasi im Geschmack.
Weil es, glaube ich, gerade schon hat, wo der sitzt, ne?
Schulter, und zwar auf dem Schulterblatt. Genau. Weil du hast im Endeffekt die dicke Mittelsehne, ist die, die im Endeffekt dafür sorgt, dass wir den hier machen können. Und die muss natürlich sehr, sehr kräftig sein. Okay. Das ist unser Peachpapier, genau. Also Papier aus dem Pfirsichbaum raus. Der Pfirsichbaum hat den Vorteil, dass er dadurch die Rotfärbung besser erhält. Er lässt nämlich unglaublich viel Sauerstoff durch. Das heißt, wenn man hier, wenn man sich hier diese Phase anschaut, wie das Papier reißt, das ist ein sehr poröses Papier. Dadurch kommt viel Sauerstoff durch und dadurch erhalte ich im Endeffekt die beste Rotfärbung, aber auch Sauerstoff bringt halt auch einen gewissen Geschmack. Das heißt, das Fleisch kann darin atmen und kriegt im Endeffekt keine saure Note. Die Milchsäure hört auf zu wachsen an den Oberflächen. Und dadurch kriege ich halt auch einen gewissen Geschmack damit auch hin. Okay. So, dann wir gucken mal mit 4 Leuten, was wir, glaube ich, in Dry Ager rein.
Jetzt so viel Eis.
Thank you.
Herein, herein.
Schön.
Ah, ja.
Salzschweine. Barbarola kommt so langsam,
ne? Kommt so langsam, aber die ist jetzt erst seit gestern, ne? Also ist noch viel zu wenig. Aber darum halt erstmal alle fertigen Stücke, weil die im Endeffekt das Aroma ja schon haben. Ne? Und die geben das jetzt auch ab. Also die nehmen gar nicht mehr auf, die aromatisieren jetzt eigentlich nur die Luft. Und darum kommt jetzt nächste Woche der Rest und dann wird das quasi immer mehr. Und diese Luft, die hier riecht zum Beispiel, das ist eine CO2-Lampe. Die riechen viel, viel extremer in solchen Räumen als in den großen. Und das sind halt einfach Einflüsse, die wir so ein bisschen halt mit reinbringen. Ne? Und sag mal, die Idee ist dann wirklich, dass Leute im Endeffekt kommen und halt im Endeffekt sagen hier, wie mein Vater, ne? Mein Vater hat direkt gesagt, das Stück hätte ich gerne. Und genau darauf wollen wir halt hinaus, dass die Leute eigentlich sagen, hey, genau solche Stücke möchte ich probieren, genau die möchte ich mir halt reservieren. Ne? Das heißt, setzt da dein Otto mit drauf, wir rufen quasi an, wenn das Ganze fertig ist. Okay. Ihr seht bei ein paar, da steht noch hinten Test drauf. Die existieren nicht wirklich, das sind Mitarbeiter von uns, damit habe ich nur gezeigt, dass wir es anbieten jetzt, damit die Leute halt ein Beispiel halt kriegen, ne? Damit die Leute wissen, hey, die können das jetzt auch machen.
Wofür ist dir die UV-Lampe da?
Also desinfiziert. Bei UV-Licht sterben Bakterien ab, Das heißt, dadurch schaffen wir es eigentlich, dass die Bakterien in der Luft noch einmal reduziert werden und eigentlich eine hygienische Luft ist. Aber es bildet sich auch eine Ionenbildung, das ist wie so ein Ionisator, das heißt, man hat auch mehr diese Humus-Ionen und es gibt auch Geschmack, ein großer Einfluss.
Klassisch. Aber ganz ehrlich, für die Qualität 3,49 €.
Viel zu billig. Ich weiß. Das ist auch mein Problem. Ich habe auch schon um 5 Euro erhöht letzte Woche. Wir waren bei 30. Ich kann ja nicht noch mehr erhöhen. Also ich sag mal, vergleichswert, andere verkaufen das, ich sag mal, mit 40, 45 Euro. Nur das Clubsteak mit Knochen natürlich. Ne? Also unser Roast Beef ist bei 55, aber auch das im Vergleich sehr, sehr günstig. Aber ich habe momentan noch genug. Ne? Das sind alles von unseren regionalen Fersen. Also ich komme momentan damit klar. Wenn die Kamera zu klein werden sollte, dann werde ich vielleicht mal mit ein paar Euro hochgehen.
Aber ich glaube, sie auch gut aus. Von außen mal reingucken kann und so.
Ich glaube, das macht schon einiges her.
Ja.
Das ist unsere alte Kuh. Und da seht ihr mal, ne? Hier unten, wie dünn das Roastbeef geworden ist. Ne?
Ja.
Und das ist halt, wir normalerweise schneiden wir jetzt in der Metzgerei hier ab. Und das wird ein Special Cut sein, die wir quasi nur hier machen, wo wir jetzt dran rantasten, wo Leute sagen, diesen dünnen Teil, den möchte ich jetzt ganz speziell halt haben. Ja, und dann halt natürlich hier Flat Iron, Terrace Major, Tri-Tip, Flank Steaks, die zeige ich hier einfach nochmal, dass wir halt diese Cuts auch alle vorrätig haben. Den Nierenzapfen haben wir nicht und werden wir wahrscheinlich auch nie haben.
Warum?
Am Nierenzapfen, der hängt innerhalb der Bauchdecke und der Nierenzapfen schmeckt manchmal deutlich würziger als sonst. Und meistens schmeckt er dann so würzig, weil er auch nur 3 Wochen haltbar war und das liegt daran, der Nierenzapfen ist sehr, sehr nah am Pansen dran und bei der Schlachtung kann da mal öfters ein Spritzer drauf erfolgen. Der Nierenzapfen ist nicht so lange haltbar wie die anderen Fleischstücke, weil er oft bei der Schlachtung verschmutzt wird. Und das ist einfach ein Cut, wo ich sage, das ist Suppenfleisch, für Hundefutter wird das meistens verwendet. Sicherlich ist es ein einzigartiger schmeckender Cut, aber der soll ruhig bei den Hunden bleiben, weil
was?
Der ist mir einfach zu unsicher. Nee, der ist mir zu unsicher.
Ja, okay, aber wenn du wenn du jemanden hast, der es kann, du würdest sagen, es ist mit dem Schlachten.
Ja.
Aber dann muss es selber machen.
Ja. Das ist das Problem. Also ich sag mal, ich habe bestimmt 20 Nierenzäpfel in meinem Leben gegessen, von richtig guten Kollegen und das kann halt keiner garantieren. Also das ist, passiert halt mal. Aber der Cut hat ja trotzdem Daseinsberechtigung. Ich will ihn nur nicht machen. Das soll einfach nicht mein Name
aussehen.
Ne? Also wenn ich dann selber mein Essen will, dann esse ich halt von jemand anders. Aber da sage ich einfach, das möchte ich mit meiner Marke nicht garantieren. Das passt einfach nicht.
Okay.
Aber ich habe als alternativen Geschmack das Flat Iron Steak, was wir jetzt gleich probieren. Da sage ich, das kommt geschmacklich dem sehr nah. Aber ist halt ein dünnes Steak. Ne?
Ja. So ich will mal ein Bild in den zweiten Verkaufsraum reinmachen, weil das ist geil.
Und der hier zum Beispiel, der fliegt auf Dauer dann raus. Den haben wir jetzt gerade noch drin und mein Ziel ist es nur darüber zu machen, aber am Anfang traue ich mich das noch nicht. Darum auch hier unsere Eigenkonstruktion. Ne? Stück für Stück tasten wir uns da jetzt
dran. Und die bleibt aber oder kommt die auch raus?
Wir werden sehen.
Also es ist alles.
Ich weiß es noch nicht.
Ja. War das früher auch Teil der Theke hier?
Ja.
Oder es wurde
immer komplett frei, hier war weiter dieses USB-Regal.
Okay.
Schön, dass ihr noch bis hierhin durchgehalten habt. Ich will jetzt nicht unbedingt mit einem witzigen Chefkoch-Bingo enden, sondern ich will ja noch ein ernstes Wörtchen mit euch reden, weil ich habe Hörerpost bekommen. Und die hat mich sehr nachdenklich gemacht. Ein sehr netter Hörer hat auf eine sehr nette Weise angemerkt, dass in der letzten Folge ganz schön viel Äs und Mms meinerseits drin waren. Und das hat mich schon echt schockiert. Also ich bin schockiert von mir selber und sehr dankbar dafür, dass einer von euch mir das mal gesagt hat. Ich habe gedacht, nachdem ich in der guten Schule vom Sven war, hätte ich da wahnsinnige Fortschritte von gemacht. Und vielleicht gibt es das natürlich auch von Folge zu Folge Unterschiede. Vielleicht liegt es auch daran, wenn ich alleine podcaste, dass das nochmal schlimmer ist. Aber der Hörer hat sich, also der wollte es auch extra nicht öffentlich irgendwo kommentieren, wobei ich das auch gar nicht schlimm gefunden hätte, weil ich bin froh, wenn mir jemand mal sagt, dass das noch so krass ist. Es hat mich wirklich geschockt. Und also ich mich selber geschockt. Und ich habe echt gedacht, das ist ja wirklich schlimm, wenn ihr euch das halt anhören müsst. Ich höre mir das sehr selten nochmal an, was ich gesagt habe. Ich habe im Kopf noch die Themen, über die ich gesprochen habe und habe dann vielleicht gedacht, ja, das war eine coole Folge, hast du schön viele Themen angesprochen, aber so richtig auf die Ms und Äs habe ich nie mehr so richtig geachtet, weil ich irgendwie gedacht hätte, das hast du abgelegt, Christian, du bist so ein toller Hecht, das hast du alles abgelegt. Und ja, ich wollte das jetzt auch extra ansprechen, weil ich finde, dass es echt wichtig ist, dass man darüber spricht, weil sowas kann ja wirklich auch ein K.O.-Grund sein für euch, den Podcast zu hören. Und das finde ich sehr schade, weil ich habe ja was gedacht, was Interessantes zu erzählen und bestätigt ja auch die Hörerzahl, dass es auch Leute gibt, die das interessiert. Und auch der Hörer, der das geschrieben hat, ist da sehr behutsam mit umgegangen, um mir das nahezubringen, was er auch wirklich perfekt eigentlich geschafft hat. Und brennt auch nach, will unbedingt neue Themen haben, möchte, dass es auf jeden Fall weitergeht. Er wollte das einfach nur als nett, gut gemeinten Rat, und so habe ich das auch angenommen, mal loswerden. Aber boah, da hatte ich schon ein bisschen dran zu kauen. Und ich muss auch sagen, ich habe jetzt hier die Folge, ich habe bestimmt 10-mal angefangen. Ich weiß nicht, ob ich mir gleich das nochmal anhören werde, wie viele ASMs ich jetzt drin habe. Aber das war ganz schlimm. Am Anfang musste ich da echt, ich habe wie oft abgebrochen, weil ich es selber nicht ertragen habe, dass ich das schon wieder mache. Auch das sehr witzig war, wie ich die E-Mail bekommen habe, habe ich in meinem Alltag darauf geachtet und war dann halt so penibel darauf beachtet, dass ich es selbst im Alltag einfach mal versuche zu reduzieren, und wenn das dann passiert. Also ich habe daran noch zu knapsen, aber ich bin froh, dass jemand gesagt hat, ich habe es gerade wieder gemacht. Ich bin echt froh, dass es jemand gesagt hat, und ich möchte euch bitten, ich meine, ihr müsst jetzt nicht alle, wie der Hörer, der sich die Mühe gemacht hat, wirklich diese Stunde mal alles zusammen zu zählen, dass ich jetzt in dieser Urlaubsedition, wo ich ja auch nicht eine Stunde, sondern ich habe ja auch nur 40 Minuten geredet, 319 Äs und Ms drin hatte. Er hatte das wirklich sehr schön aufgerechnet mit acht so Dingern die Minute. Heftig, echt heftig. Ich bin echt froh, wenn ihr mir sowas sagt, wenn ihr mal eine richtig krasse Folge habt. Ihr müsst es ja jetzt nicht, also wir müssen ja jetzt nicht eine Dokumentation in den Kommentarfeeds, ich hab's schon wieder gemacht, das muss ja jetzt nicht erfolgen, aber ihr könnt mir gerne mal eine E-Mail schicken oder eine DM auf Twitter und sagen, hier, das war jetzt aber wieder krass. Einfach, dass ich dann nochmal eine Reflexion kriege, ob das wieder besser wird oder nicht. Also bitte, bitte macht den Rand auf, ne? Sagt mir, was euch nicht passt. Weil gerade das fand ich krass. Also ich habe eine Meinung von Essen und sowas und kann die erzählen, und die eine andere Meinung haben, ist völlig cool. Aber wenn ich halt nicht das ordentlich rüberbringen kann, weil, oder jemand fühlt sich da so auch genervt von, dass er dann wieder aufhört, dann kann ich ja auch meine Message nicht bringen, und dann hat ja keiner was gewonnen. Ja, also nochmal vielen, vielen Dank an dich, lieber Hörer, der mir das gesagt hat, und ich habe es mir sehr zu Herzen genommen und werde es mir zu Herzen nehmen und hoffe, dass es besser wird. Ich gelobe Besserung Und ja, ich hoffe, dass wir jetzt wieder in sehr angenehmen 2-Wochen-Turnus kommen. Bisher war es halt immer wieder ein wenig, ja, stressig, die letzten 4-5 Wochen. Und jetzt kommt ja so langsam wieder die Ferienzeit, ist rum. Die ganze, ja, es kommt wieder in geregelte Bahnen. Und dann denke ich mal, sollten wir das auch ohne Probleme hinkriegen. Wenn ihr sonst irgendwelches Feedback habt, geht auf küchen-funk.de, hinterlasst einen Kommentar oder twittert uns an, schickt uns in Instagram, könnt ihr ja mittlerweile auch Nachrichten schicken, geht auf Facebook, keine Ahnung. Ja, lasst uns wissen, was euch bewegt, schickt uns Fragen, wir beantworten sie gerne und ja, ich wünsche euch eine schöne Zeit, viel, viel Spaß mit der aktuellen Folge. Ich hoffe, es ist wieder mal eine gelungene, ist zwar sehr fleischlastiges Thema, aber ich finde sie sehr interessant. Und beim nächsten Mal werde ich mit Martin wieder einen schönen Dialog zu den Themen führen, die uns so richtig intensiv beschäftigt haben. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, macht's gut und lecker. Dankeschön.